Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich so an euch gewöhnt. Was werde ich morgen machen? Es ist eine schöne Zeit mit euch gewesen. Die Zeit eilt so schnell dahin. Wir haben jetzt noch ein ganz wichtiges Thema und ich hoffe, ihr seid alle frisch, dass wir dieses Thema miteinander in rechter Weise durchdenken können. Es geht also darum, wenn wir noch einmal diesen Gedanken uns überdenken, die Botschaft, das Evangelium hat drei Elemente. Es genügt nicht nur das Wissen um Gott. Wir brauchen auch, und das ist das Thema des ersten Engels gewesen, wir brauchen auch diese Tatsache, das Sterben mit Gott. Und es genügt nicht einfach nur zu sagen, ja Herr, sei du mein Herr. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was es heißt, mit Christus gestorben, mit Christus begraben, mit Christus auferstanden zu sein. Und jetzt bin ich mit ihm sozusagen verlobt, vereint. Und es geht und hängt und steht und fällt unser Glaube mit dieser Einheit mit Christus. Begnügen wir uns nicht einfach damit, dass wir intellektuell Ja sagen zu Jesus, sondern er möchte mit uns eins sein, ein Fleisch sein. Und diese Einheit bespricht er dann, und ich werde noch darauf kommen, in seinem hohepriesterlichen Gebet. Und er möchte gerne diese Einheit sichtbar machen, indem wir als die Schwachen in der Einheit mit dem Starken stärker sind als die Stärksten ohne ihn. Und das ist das Evangelium, dass die Menschen merken, dass der schwächste Mensch mit Gott stärker ist als der stärkste Mensch ohne Gott. Und das bewegt die Menschen. Und jetzt geht es darum, dass das sichtbar werden kann in unserem Leben. Und jetzt möchte Gott eben, dadurch, dass er diese Einheit mit uns bekommen hat, indem er selbst am Kreuz zuerst einmal im Garten Gethsemane Ja gesagt hat zu dieser Einheit und wir jetzt Ja sagen zu dieser Einheit, kann er sein Bild in uns wieder aufrichten und aus uns Menschen machen in seinem Sinne. Und das wollen wir jetzt uns ein bisschen anschauen. Noch einmal ganz kurz die Drei-Engel-Botschaft. Es ist das Evangelium schlechthin und wenn ihr Menschen in rechter Weise führen wollt, dann beginnt mit dem ersten Thema des ersten Engels und beginnt nicht mit dem dritten Thema. Es ist wichtig, ich werde euch noch zeigen, warum wir das so vor Augen stehen haben müssen, denn wir machen oft vieles falsch. Es geht um das rechte Gottesbild. Macht Gott groß. Lasst Gott Gott sein. Zeigt den Menschen, wie wunderbar und herrlich und gewaltig er ist. Dann wird der Mensch sich selbst erkennen, weil er Gott erkannt hat. Und das rechte Menschenbild wird die Folge sein, dass der Mensch sich als Sünder erkennt und dann die Freiheit sucht, die er in Jesus Christus bekommen wird, weil Christus am Kreuz Babylon zu Fall gebracht hat. Und jetzt kommt der dritte Engel, die Folge daraus, das Leben, das jetzt mit Gott sichtbar wird, indem Gott das Bild des Menschen wiederherstellt. Auch dieser dritte Engel hat vier Elemente. Vielleicht schlagen wir auf Offenbarung und hier das 14. Kapitel und schauen uns den dritten Engel an. Auch er hat wieder vier Elemente, die wir herausgreifen wollen. Das erste Element ist das Wort Tier. Ja? Was ist das zweite Element? Ja, da müssen wir wie aus der Pistole geschossen, wir müssen ja daheim sein in dieser Botschaft, das ist ja die Botschaft, das Bild des Tieres, ganz richtig, das zweite Element. Das dritte Element, das Mahlzeichen, ja, denn er sagt, wir sollten nicht das Tier anbeten, nicht das Mahlzeichen oder nicht das Bild des Tieres anbeten, nicht das Mahlzeichen, die Stirn oder Hand nehmen. Und dann spricht er von der Ewigkeit, die du dann entweder so oder so verbringen wirst. Das werden wir noch genau besprechen. Das sind die vier Elemente, das Tier, Bild des Tieres, Mahlzeichen und Ewigkeit. Und wir wollen es versuchen, ein bisschen herauszukristallisieren und es auch evangelistisch zu verstehen. Damit wir wissen, was das Einzelne ist, hilft uns daran zu denken, dass es ein positives Pendant gibt. Wenn wir vom Tier sprechen, sprechen wir von dem Tier in Offenbarung Kapitel 13. So wird es uns erklärt, Offenbarung Kapitel 13, und sprechen von grausamen Tieren. Überhaupt in der Offenbarung gibt es immer wieder Tiere, verschiedene Tiere, auch in der Daniel-Prophetie. Das Gegenteil davon vom Tier ist was? Das Lamm. Das eine ist ein grausames Tier oder das Konzept die Liebe zur Macht. Und das andere ist das Konzept Gottes, das Opfertier, das Sanftmütige, die Macht der Liebe. Im Lamm wird uns wirklich deutlich, dass Gott die Liebe ist. Und es wird uns leicht fallen, das Tier zu identifizieren, wenn wir das Lamm verstanden haben, weil dann werden wir auch die beiden Konzepte in rechter Weise miteinander verbinden können oder auch gegeneinander ausspielen können. In der Symbolsprache der Prophetie ist es uns deutlich, ihr findet das zum Beispiel im Daniel, dass Tiere Mächte sind, politische und auch religiöse Mächte. Wir haben das zum Beispiel im Buch Daniel. Und zwar habt ihr das im 7. Kapitel als eine Erklärung, was die Tiere bedeuten. Und das ist immer dasselbe und so erklärt ein Prophet den anderen. Du hast es hier in Vers 17, Kapitel 7. Diese Tiere, die vier Tiere, die da kommen, sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Ihr seht, die Bibel erklärt sich selber. Es geht also um Mächte, um Königreiche. Und hier geht es um die Macht der Liebe auf der einen Seite gegen die Macht, die andere über, wie soll ich sagen, überwältigt. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, die Fürsten und Könige halten ihre Völker nieder. So soll es nicht unter euch sein. Wer der Höchste sein möchte unter euch, sei euer aller Diener. Und das muss man jetzt ein bisschen verstehen, was da dahinter steht. Tier kontra Lamm. Das Tier, wenn wir es in Offenbarung 13 ein bisschen beschreiben, wird erklärt in Vers 18, hier ist Weisheit, wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Und er spricht hier davon, dass dieses Tier eine Menschenmacht ist. Somit geht es also hier ganz klar darum, um ein gräuliches Tier. Denn dieses gräuliche Tier schaut aus wie ein Panther, hat Füße wie ein Bärenfüße und einen Rachen wie ein Löwenrachen. Ein gräuliches Tier, ein grausames Tier, es reißt und zerstört gegen dem Lamm, das eigentlich dann das Gegenteil ist. Es ist eine menschliche Macht. Menschen, die Macht ausüben über andere Menschen, politisch oder auch religiös. Und wir haben dann dagegen das Lamm, das die göttliche Macht ist, da fehlt mir jetzt etwas momentan, die göttliche Macht ist und letztlich eine liebevolle Macht ist, die Macht der Liebe. Und so haben wir diese beiden Konzepte wieder, die Macht der Liebe, das Lamm. Liebe ist die Bereitschaft, sogar für den anderen zu sterben. Und das ist im Leben Jesu ganz deutlich geworden. Und das andere ist die Macht, die Liebe zur Macht, und den Menschen zu versklaven und ihn dorthin zu führen, dass er das macht, was diese Menschenmacht möchte. Wenn wir ein bisschen tiefer hineingehen, dann werden wir sehen, dass in Offenbarung Kapitel 12, Vers 9 der Drache Satan ist, der dieser Menschenmacht seine Kraft gibt. Vers im Kapitel 13, Vers 2, der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und wir sehen, wenn wir Daniel dazu nehmen, sehen wir, dass diese vier Tiere in dem einen hier in Offenbarung 13 vereint sind. Da ist der Panther drinnen, da sind die Bärenfüße drinnen, da ist auch das Maul wie ein Löwe. Und da erkennen wir, dass nun diese Macht von Offenbarung 13 die Fortführung ist von Daniels Mächten. Babylon, das Löwenbild, Medo-Persien, das Bärenbild und Griechenland, das Pantherbild. Und in ihm, in dieser Macht hier, ist alles vereint. Er hat ein Maul wie ein Löwe, das heißt also, er redet gotteslästerlich, so wie Babylon. Ich bin der große König. Denkt an den letzten babylonischen Herrscher, der mit dem Kelch des Abendmahls seinen Wein trinkt und sagt, ich künd dir auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon, und spricht gegen Gott und meint, ich bin Gott. Hier habt ihr diese Macht wieder. Und diese Macht in diesem Tier wird deutlich, dass er genauso Gottes lästert, wie damals in Babylon Gott gelästert wurde. Dass er genauso, diese Macht in Offenbarung 13, genauso brutal ihre Gesetze durchsetzt, wie damals die Perser es gemacht haben. Er steht auf einem Element, nämlich sind die Füße, die Bärenfüße, auf dem Element der Eigengesetzlichkeit. Man spricht ja heute noch sprichwörtlich davon, das ist kein Gesetz der Meder und Perser. Ein Gesetz der Meder und Perser war ein unumstößliches Gesetz. Und so war es in der römischen Macht, die eigentlich diese vereinnahmt in sich selbst, nämlich Babylonisches finden wir im Rom wieder, wir finden Persisches im Rom wieder und auch Griechisches in Rom wieder, finden wir in dieser römischen Macht, die die ganze Welt beherrschte, genau dieses Element wieder. Bis hin zur Unterwerfung, die Griechenland auch immer wieder durchgeführt hat, der ganzen Welt. Und nach dieser römischen Macht kommt dann die geistliche Macht, die letztlich das römische Weltreich weiterführt. Und wir sehen in diesem Tier ganz deutlich auch die römische Tradition, das römische Imperium im geistlichen Sinne ebenso. Und jetzt geht es also darum, dass wir auf der einen Seite die Liebe zur Macht haben, wo Menschen unterdrückt werden, und auf der anderen Seite das Lamm Gottes. Er ist der Schöpfer, er ist die Macht Gottes und er möchte gerne, dass wir seinen Weg gehen. Aber er wird seinen Weg, seine Gesetze nicht wie das Tier mit Macht und mit Autorität durchzwingen, sondern er möchte es, dass wir es freiwillig tun. Und da stehen wir bei dem Thema, es geht um Anbetung. Wir sollten das Tier nicht anbeten und davor werden wir ernstlichst gewarnt. Anbetung heißt nicht nur, ja, wenn man das Wort Anbetung wörtlich übersetzt, heißt es eigentlich Proskynese. Im Griechischen bedeutet Kniefall. Man sollte sich, sagt die Bibel ganz klar und deutlich, nie vor einem Menschen niederknien. Und keinen Menschen anbeten. Ich denke da zum Beispiel an Cornelius, der vor Petrus niederfällt. In Apostelgeschichte 10 werdet ihr das lesen. Und der Petrus sagt, eigentlich müsste man sagen, der Petrus, nachdem der Cornelius vor ihm niederkniet, gibt ihm noch seinen Ring zum Küssen und sagt, gut hast du es gemacht, mein Sohn. Wenn der Petrus der erste Papst gewesen wäre, versteht ihr? Wir sollten uns nicht vor einem Menschen niederknien, denn Petrus hebt ihn auf und sagt, tu das nicht. Wir sollten uns auch nicht vor Politikern niederknien, nicht vor Tieren niederknien, nicht vor Bäumen oder was auch immer. Wir haben ja gestern deutlich gesagt, natürliche Dinge, geschaffene Dinge sind nicht Gott. Sie sind ein Weg zu Gott, aber nicht Gott selber. Aber wir sollten uns vor Gott niederknien. Das heißt jetzt nicht, dass wir in der Gemeinde bei jedem Gebet knien müssen. Bei der Anbetung schon, das habt ihr ja gestern ganz praktiziert. Wenn wir anbeten, Gott anbeten, dann sollten wir uns niederknien. Zum Beispiel im Kämmerlein, wenn wir Anbetung betreiben, dann sollten wir unsere Knie beugen vor dem Allmächtigen und ihm damit etwas kundtun. Wenn ich vor jemandem niederknie, dann symbolisiere ich etwas. Nämlich, du bist höher, ich bin niedriger, du bist der Herr, ich bin dein Diener. Das, was du sagst, geschieht in meinem Leben, ich will dir gehorchen. Anbetung ist also Gehorsam dem Geschöpf gegenüber, wenn wir das Tier anbeten. Wenn wir das Lamm anbeten, dann ist es Gehorsam dem Schöpfer gegenüber. Und wir müssen uns entscheiden, wem wollen wir gehorchen. Wenn wir aber jetzt die Einheit im zweiten Engel mit Christus erlebt haben, dann gibt es nur eine Frage. Herr, was ist dein Wille? Nicht, was will die Politik, nicht, was will die religiöse Leiterschaft, nicht, was will der Papst oder wer auch immer es ist. Wir wollen das tun, was der Herr will. Es geht also um Anbetung und Anbetung ist also mehr als nur ein Gebet sprechen. Erster Engel sagt uns, dass Anbetung etwas Besonderes ist, nämlich Bekenntnis. Bekenntnis zur Wahrheit. Das ist ein Akt der Anbetung, indem ich mich dazu bekenne. Ich bin Christ, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an die Schöpfung. Das sind alles Elemente des ersten Engels und das ist ein Akt der Anbetung, wenn ich etwas bekenne. Ich bekenne mich zu Gott, ich bekenne mich zu Jesus. Das ist jetzt aber nur ein Lippenbekenntnis, das ist noch zu wenig. Wenn ich nur sage, ja, ich bekenne mich dazu. Erinnert euch am Freitagabend, wo ich gesagt habe, Glauben ist nicht nur ein Fürwahrhalten, ein Bekenntnis, sondern Anbetung bedeutet auch Hingabe. Wenn ich mein Herz ganz dem Herrn übergebe und mich ganz ihm hingebe, dann ist das auch ein Akt der Anbetung, weil sonst, wenn die Hingabe nicht dabei ist, bleibt es beim Lippenbekenntnis und das ist zu wenig. Und diese Hingabe ist eine totale Hingabe und wir haben gestern sehr deutlich gemacht, das ist ein Sterben mit Christus. Ein totales sich unter seinen Willen stellen. So wie Jesus es getan hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber das ist noch zu wenig. Petrus hätte auch in der Geschichte sagen können, ja, aber fahren tue ich nicht. Also Anbetung heißt auch Dienst. Weil sonst bleibt es ein Lippenbekenntnis und nur ein inneres Ja-Sagen zu Gott. Es geht auch darum, dass Anbetung das bedeutet, dass wir das tun. Jetzt Achtung, wenn es jemanden gibt, der sich zum Papsttum bekennt und sich hingibt und das macht, was das Papsttum sagt, betet er das Papsttum an. Ich muss aber nicht nur ein Bekenntnis ablegen. Es kann sein, dass ich kein Bekenntnis ablege, aber das tue, was er sagt, mache ich dasselbe. Anbetung ist also mehr als nur ein Bekenntnis. Und das ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Genauso ist es auch in unserem Dienst. Wenn wir für Jesus dienen, dann ist das gleichzeitig ein Bekenntnis. Da brauche ich nicht viel sagen. Wenn ich lebe, wie Christus möchte, dann ist das Mission, dann ist das ein Bekenntnis, dann ist das ein Zeichen meiner Hingabe. Und das ist mir sehr wichtig, dass wir das verstehen. Also Anbetung ist Bekenntnis, Hingabe und Dienst. Und jetzt sagt die Bibel, wie wir anbeten sollten. Und ich erinnere euch an Johannes Kapitel 4, wo er mit einer Samariterin zusammenkommt, der Herr Jesus, und wo die Samariterin ihn fragt, du, wo sollen wir denn anbeten? In Samarien? Oder in Jerusalem. Und der Herr sagt, weder in Samarien noch in Jerusalem. Samarien steht für den Legalismus, für die Eigengesetzlichkeit, denn die Leute damals hatten sich ihr eigenes Jerusalem gebaut und hatten gesagt, da machen wir einen Tempel und da brauchen wir nicht so weit nach Judäa wandern, wir können auch in Samarien anbeten. Und sie haben sich ihren eigenen Gott und ihre eigenen Gottesdienste gemacht. Jerusalem hingegen war damals erstarrt in Formendienst. Da war nichts mehr im Herzen drinnen. Das war ein reiner fanatistischer Formendienst. Und der ist so weit gegangen, dass man sogar den Herrn Jesus gekreuzigt hat. So starr waren sie. Und der Herr Jesus sagt deutlich, weder da noch da. Und ihr erinnert euch, dass ich gestern gesagt habe, bitte achtet darauf, weder konservativ noch liberal zu sein. Lasst euch bitte, wenn ihr treu seid, und den Willen Gottes ganz genau machen möchtet, nicht in die Ecke des Konservativen hineinstellen. Der Konservative ist einer, der fanatisch einen Formendienst betreibt und 150%ig ist. Und beides ist falsch, haben wir gesagt. Weder das eine noch das andere. Wir sind treu und treu heißt, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Das sagt der Herr durch an die Samariterin. Er macht also ganz klar, dass weder Samarien noch Jerusalem eine Art der Anbetung ist. Und genau das können wir jetzt in unserem Leben auch mit den Menschen besprechen und ihnen sagen, jetzt geht es darum, dass wir uns entscheiden müssen zwischen Menschenmacht und zwischen Gottesmacht. Wem wollen wir dienen? Und ich möchte euch bitten, fragt euch selber, ob das noch in unserem Leben nicht manches Mal ist, dass wir immer wieder uns von Menschen leiten lassen und uns denken, was wird denn der Nachbar sagen? Ja, ich kann doch nicht mich dafür entscheiden, weil was wird meine Mutter dazu sagen? Oder was werden die anderen dazu sagen? Versteht ihr? Da sind wir noch sehr, sehr abhängig von den anderen, von Menschenmächten. Das kann die Mutter sein, das kann der Vater sein, das können die Nachbarn sein, das kann meine Kongregation sein, wo ich bin, in welcher Gemeinschaft ich auch bin. Was werden die anderen dazu sagen? Ja, wir fragen nicht, was wird Gott dazu sagen? Und das ist wichtig, dass wir sagen, Herr, was willst du? Was ist dein Wille? Mir ist doch egal, was der andere sagt. Ich möchte deinen Willen tun. Ich liebe dich doch von ganzem Herzen, weil du mich zuerst geliebt hast. Also wir verstehen, Anbetung ist mehr als nur Lippenbekenntnis, es ist Dienst. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, wir sollten nicht das Tier anbeten. Wir sollten keine Menschenmacht verehren. Bitte hütet euch davor, ihr Mütter, dass ihr eure Kinder verehrt. Es gibt Mütter, die ihre Kinder so verehren, dass sie ihren Mann daneben vertrocknen lassen. Und ich erlebe es immer wieder, da kommt die ganze, oder beide, ein junges Ehepaar, alle Energie geht in die Kinder und dann werden die Kinder groß, gehen hinaus und dann haben sie keine Kraft mehr miteinander, keine Beziehung mehr miteinander. Sie haben die Kinder angebetet. Andere beten wieder ihren Partner an. Es gibt ja so vieles, man betet ja nicht nur den Partner an. Da habe ich eine schöne Illustration vor mir, ich habe es leider jetzt nicht da auf Bild. Stellt euch vor, da kommt ein Missionar nach Afrika, und er sieht einen Schwarzen vor einem Totempfahl knien. Und der Missionar, wisst ihr, was ein Totempfahl ist? So ein Götzenstatue oder was das ist. Und da hat er die Bibel in der Hand und erklärt ihm, dass er sich vor diesen Dingen nicht niederknien sollte. Nächste Szene, ein Schwarzer kommt als Missionar nach Europa und sieht einen Weißen vor einem Totempfahl knien, der ausschaut, vorne eine Kühlerhaube, obendrauf ein Kühlschrank, dann ein Eiskasten, oben ist ein Fernseher und der Weiße kniet vor diesem Totempfahl. Und der Neger sagt ihm, das sollst du nicht anbeten. Jetzt haben wir die Fußball-Weltmeisterschaft, nicht? Und da habe ich eine andere Illustration vor mir. Da kniet ein Fan vor seinem Fußballspieler und sagt, bitte schieß uns unser täglich Tor. Das ist Anbetung. Aber nicht dem Schöpfer gegeben, sondern dem Geschöpf. Und versteht, wir müssen das ein bisschen weiter sehen, als nur, das Tier ist nicht nur jetzt allein das Papsttum, sondern es geht darum, dass es hier um Menschenmacht geht. 666 ist die typische Zahl des Menschen, die Zahl 6. Am sechsten Tag ist der Mensch geschaffen worden. 6 Tage hat er Zeit, sein ganzes Klimbim zu erledigen. 7 ist die Zahl Gottes. Hier geht es darum, dass es um die potenzierte Menschlichkeit geht. Der Mensch will Gott sein. 666, dreimal die 6, Dreieinigkeit des Menschen und diese menschliche Macht, die heute die Welt vereinigt zu einer weltweiten Gemeinschaft, sagt uns die Bibel, hat auch 3 Elemente. Es sind diese 3 unreinen Geister in Kapitel 16, nämlich der Drache, der falsche Prophet und wer noch? Das Tier. Die 3 Mächte, das ist diese menschliche Dreieinigkeit, versucht heute die Welt in eine Welteinheit zu bringen. Und wir werden heute tatsächlich von 3 Mächten vereinnahmt. Wir werden heute amerikanisiert. Das ist der falsche Prophet. Wir werden heute spiritistisiert. Ihr glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich so. Überall in jedem Element, was du siehst, im Fernsehen oder wo auch immer, hast du ein spiritistisches Element drinnen. Und wir werden heute vatikanisiert. Und wir müssen achten darauf, auf diese menschlichen 666, die versuchen, die Welt in eine Einheit zu bringen. Und letztlich nichts anderes zu machen, um anzubeten. Wen? Ja, letztlich durch das Tier und den Drachen. Denn der ist ja schon am Anfang so gewesen, dass er gesagt hat, und schon bei Jesus, als bei der Taufe ist, und nach der Taufe Jesus sagt er, bete mich an. Er möchte Anbetung. Er möchte, und jetzt Anbetung heißt nicht nur vor ihm niederknien. Er möchte, dass er der Herr ist und alle das tun, was er will. Und das ist Luzifer, der gefallene Engel. Versteht ihr? Anbetung heißt also, dass wir ihm nachfolgen und dass wir das tun, was er will. Und der Herr Jesus hat ganz klar Nein gesagt. Das geht nicht. Und ich denke, das müssen wir verstehen, was da dahinter steckt. Es geht hier um eine Entscheidung, die wir treffen. Wer ist der Herr? Wer soll die Welt beherrschen? Die Menschenmacht oder Gottes Macht? Die Macht der Liebe oder die Liebe zur Macht? Und wir entscheiden uns, die Macht der Liebe in unserem Leben sichtbar zu machen und hier den Herrn anzugehören. Also, wir sollten Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Geist und Wahrheit, das müssen wir verstehen, hängt sehr eng miteinander zusammen. Man kann es auch vergleichen, Wahrheit ist das Wissen und der Geist ist das Gewissen. Wir sollten nach bestem Wissen und Gewissen leben. Wir haben gestern schon ein bisschen davon gesprochen. Das Wissen schärft das Gewissen. Deshalb, je mehr wir in der Bibel lesen, je mehr wir das prophetische Wort studieren, desto mehr wird auch unser Gewissen geschärft und desto mehr werden wir erkennen, ist das jetzt Anbetung eines Geschöpfes oder der Menschenmacht oder ist das Anbetung Gottes? Was mache ich denn? Beides gehört zusammen. Und letztlich wird dann, nachdem wir das beste Wissen und nach bestem Gewissen gehandelt haben, die Werke des Glaubens sichtbar werden. Es geht also darum, dass wir gewissenhafte Menschen sein sollen. Und ich möchte euch ermutigen, hört auf die Stimme des Gewissens. Hört nicht auf die Stimme des Nachbarn oder auf irgendwen anderen. Hört auf die Stimme des Gewissens und lasst euch das Gewissen vom Herrn schärfen durch das Wort Gottes, durch die Anbetung und durch das prophetische Wort. Und ihr werdet dann das tun, was das Gewissen sagt, und ihr werdet den Herrn angehören. Genauso wie damals Martin Luther gesagt hat, ich kann nicht anders, ich bin gebunden in das Wort. Gott, helfe mir. Ich zeige euch das noch ein bisschen ganz praktisch in Bezug auf das Gewissen. Wir haben gestern gesagt, dass wir drei wichtige Bereiche in unserem Leben haben, wie das Heiligtum im Alten Testament. Der äußere sichtbare Teil des Menschen ist der Vorhof, vergleichbar der Körper, die Organe, die Glieder. Der innere Teil des Menschen ist sein Denken, Fühlen und Wollen, das ist die Psyche des Menschen, das Heiligtum. Und das Allerheiligste ist der Geist des Menschen, das ist der Glaube, der Sitz des Sinnes im Leben und das Gewissen. Ein natürlicher Mensch, der von Gott nichts weiß, der lebt eigentlich aus seinem Denken, Fühlen und Wollen heraus. Und ihr seht das Dreieck auf dem Kopf gestellt, das heißt, wer weiß es noch? Ja, geht runter, Gesetz der Sünde und des Todes. Und statt dem aufgestreckten Dreieck, das Gott darstellt, die drei Seiten Gottes, wer weiß es noch? Freiheit, Ordnung und Liebe, ist es das Gegenteil. Statt Liebe, Hass, statt Freiheit, Bindung und statt Ordnung, Chaos. Das ist das Bild eines unbekehrten Menschen. Jetzt kommt die Bekehrung. Er kehrt sich um und er kommt zu dem Gedanken, dass er jetzt sein Denken nach oben richtet und fängt an, auf das Gewissen zu hören und nach dem Sinn im Leben zu fragen und in seinem Leben auch den Glauben mit einzubeziehen. Dann kommt die wirkliche Bekehrung, wo Gott in seinem Leben Raum gewinnt und Gott wohnt nicht irgendwo, sondern Gott wohnt im Allerheiligsten. Und die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist in unserem Geist Raum nimmt. Ihr findet das im Römerbrief, wenn ihr das möchtet und nachschlagen möchtet. Und der Heilige Geist kommt jetzt in unseren Geist und wohnt in uns. Und er spricht davon im Römerbrief, zum Beispiel im Kapitel 8, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und in Vers 16 sagt er, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Das sind zwei Elemente. Unser Geist, das ist die Wohnung des Heiligen Geistes, wenn er hereinkommen möchte. Und was ist unser Geist? Kapitel 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir Zeugnis gibt, mein Gewissen im Heiligen Geist. Ihr seht hier, dass unser Geist ganz klar und deutlich mit dem Gewissen verbunden ist. Und so kommt der Heilige Geist in unseren Geist und jetzt können wir ins Allerheiligste gehen, in der Andacht, in der Anbetung und sagen, so Gott, und jetzt sprich zu mir, was möchtest du gerne, denn es soll dein Wille geschehen, nicht mein Wille. Auch das ist Anbetung des Tieres. Wenn ich mich selbst anbete, bin ich ein Geschöpf oder ein der Schöpfer? Wenn ich mich selbst anbete und das tue, was ich will, ist letztlich genau dasselbe, denn ich bete hier ein Geschöpf an und nicht den Schöpfer. Es geht darum, dass wir lernen, von uns weg auf den Herrn zu schauen und ein neues Leben zu führen, indem wir ihn in unser Leben hineinnehmen. Wenn wir in der Andacht dann in den Geist gegangen sind und gebetet haben und gehört haben, was der liebe Gott mir sagt, und dann tun das, was die Stimme des Gewissens sagt, dann wird auch er in meinem Leben mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen beeinflussen und ich werde dann meinem Körper sagen, was er zu tun hat. Und jetzt seht ihr, was das Ich für eine Aufgabe hat. Das Sterben des eigenen Ichs, und jetzt gehe ich noch einmal ein bisschen zum zweiten Engel dazu, hat nichts damit zu tun, dass ich nicht mehr denken, fühlen und wollen darf, dass ich ein leerer Sack bin. Nein. Das Sterben des eigenen Ichs heißt Folgendes. Gott braucht dein Denken und Fühlen und Wollen. Er wird es nie ohne das tun. Und bitte beachtet das jetzt sehr, weil wenn wir jetzt dann über das Bild des Tieres sprechen, dann werdet ihr darauf noch einmal angesprochen werden. Denn die Macht Satans in seinem Spiritismus macht das Gegenteil. Er schaltet dein Denken, Fühlen und Wollen aus. Zum Beispiel im Rausch. Auch im religiösen Rausch. Da bist du nicht mehr du, da bist du nur mehr eine, wie macht man es im Spiritismus, ein Medium. Da bist du nicht mehr du. Bei Gott ist das anders. Es ist nicht die Macht, die Liebe zur Macht, die dein Denken ausschaltet, sondern es ist die Macht der Liebe, die dein Denken braucht, Fühlen und Wollen braucht. Du bist also gefragt, nur nicht, dass du das machst, was du willst, sondern das machst, was er will. Und jetzt bist du im wahrsten Sinne des Wortes Priester. Wo hat der Priester gewirkt? Im Vorhof, im Allerheiligsten oder im Heiligtum? Im Heiligen. Der Priester war der Vermittler zwischen den Menschen, die im Vorhof waren, und zwischen Gott. Und jetzt bist du im wahrsten Sinne des Wortes ein Priester in deinem Leben und vermittelst durch dein Denken, Fühlen und Wollen zwischen dem Gewissen und zwischen deinem Körper. Und du gehst in der Andacht ins Allerheiligste und sagst, Heiland, was möchtest du tun? Hörst auf die Stimme des Gewissens und sagst dann dem Körper, was er zu tun hat. Bei vielen ist es umgekehrt. Gell? Ich habe also die Reihenfolge. Erstens der Herr, zweitens bin ich und drittens ist mein Körper. Das ist die richtige Reihenfolge. Bei vielen ist es umgekehrt. Da ist der Körper an der ersten Stelle. Zum Beispiel, manche gehen sogar mitten in der Nacht ganz leise zum Kühlschrank, weil der Körper Hunger hat. Ja, wenn er Hunger hat, dann kriegt er was. Nicht? Manche essen heimlich, andere unheimlich. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir aus den Rahmen platzen. Ihr Lieben, der Körper darf nicht der Herr sein. Wenn du den Körper an den Herrn, an die Stelle des Herrn setzt, dann betest du das Tier an. Dann bist du ein Anbeter des Geschöpfes. Du bist doch nicht der Diener deines Körpers. Und wenn dein Körper sagt, ich brauche Sex, was machst du dann? Holst du irgendjemanden, wenn deine Frau nicht da ist? Das wäre Anbetung des Tieres. Versteht ihr? Da sind wir hier, da haben wir das umgedreht, dann ist das der Herr und ich mache das, was der Herr sagt. Die richtige Reihenfolge ist, das Gewissen ist der Herr. Ich bin der Verwalter. Ich bin nicht nichts. Ich stehe nur an der zweiten Stelle. Und das ist das Sterben des eigenen Ichs. Dass es nicht der Chef ist, sondern dass es der Verwalter ist. Nämlich der Verwalter dessen, was der Herr mir sagt. Er ist der Herr, wir sind der Priester und der Diener ist der Körper. Wir machen nicht das, was der Körper sagt. Wir machen auch nicht das, was die Seele sagt, sondern wir machen das, was der Geist sagt. Betet Gott an im Geist und in der Wahrheit. Versteht ihr, wie wichtig das ist, dass wir unser Gewissen ausbilden, dass wir es formen nach der Bibel, nach dem ersten Engel, dass wir dann dementsprechend auch richtig leben können und die Liebe sichtbar machen können. Nun kann der liebe Gott durch seinen Heiligen Geist in unserem Geist sein Bild wieder aufrichten. Und ihr seht, wie wir es gezeichnet haben, dass es das Dreieck wieder aufrichtet und es fängt jetzt an, immer mehr und mehr vom Grau zu dem zu kommen, was das herrlich, die Herrlichkeit Gottes bedeutet. Es nennt man Heiligung. Er stellt das Bild wieder auf, er richtet sein Bild in dir auf, denn du bist nun wieder fähig, dadurch, dass du aus Babylon ausgegangen bist, Freiheit zu erleben. Du hast die Freiheit zu dienen. Versteht ihr? Früher mussten wir Sklaven unserer Bedürfnisse sein, Sklaven unseres Denkens sein, unseres Körpers sein. Jetzt nicht mehr. Wir haben die Freiheit, Gottes Ordnungen aus Liebe zu tun. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es möchte. Weil ich weiß, es ist gut für mich, es ist das Beste für mich. Also ihr versteht, es geht darum, Tier oder Lamm, das bedeutet Menschenmacht oder Gottesmacht. Es bedeutet Menschengebote oder Gottesgebote. Was gilt? Und wir entscheiden uns, weil wir eins sind mit Christus, für die Gebote Gottes, für das Gesetz Gottes. Und das Gesetz Gottes, ihr Lieben, ist Liebe. Wir werden immer als von unseren lieben Freunden in der evangelischen Kirche und anderen als gesetzlich dargestellt. Da haben sie die Drei-Engel-Botschaft nicht verstanden. Denn es gibt nur ein Gesetz in der Bibel und das heißt Liebe. Das L der Liebe, das ist das Gesetz Gottes. Denn Gott ist die Liebe, der Heilige Geist ist die Liebe, Jesus ist die Liebe und alles, was von Gott kommt, ist Liebe. Und wenn so wie das Gesetz, so auch der Gesetzgeber, oder umgekehrt, so wie der Gesetzgeber, so auch das Gesetz. Und wenn jetzt Gott die Liebe ist, dann ist auch sein Gesetz nichts anderes als Liebe. So, und jetzt fragt mich jemand, was heißt denn Liebe? Und wenn ihr das L der Liebe anschaut, ab heute machen wir ein Zeichen, gell? Es gibt ja immer wieder so Zeichen beim Autofahren, also solche Zeichen machen wir nicht, ab heute machen wir es so. Das ist das L der Liebe. Ja, wenn deine Frau ein bisschen grantig ist, dann zeigst du ihr. Und wenn sie schon dreimal geredet hat und gesagt hat, jetzt mach das endlich, dann zeigt sie so. Das L der Liebe. Und wenn ihr euch das L der Liebe anschaut, dann hat es einen großen Balken, der nach oben zeigt, und einen kleinen Balken, der auf die Seite zeigt. Wenn mich jetzt jemand fragt, was heißt Liebe? Dann kannst du ganz deutlich sagen, Liebe heißt erstens Gott von ganzem Herzen und zweitens deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist das ganze Gesetz. Das ist das Gesetz Gottes, die Liebe. Bitte? Gesetz und die Propheten, das ist alles. Also Liebe ist das Gesetz. Liebe heißt Gott von ganzem Herzen lieben, nicht halbherzig. Eine Ehefrau möchte nicht geteilt sein mit einer anderen Frau. Sie möchte ganz gehören ihm und von ganzem Herzen. Und genauso ist es Jesus. Er möchte dich nicht halb haben, nicht drei Viertel haben, sondern ganz haben. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Römerbrief sagt es ganz deutlich. Was heißt denn das, liebe Gott von ganzem Herzen? Naja, schau einmal, die Erklärung ist ganz klar und deutlich. In den 10 Geboten hast du die Gebote 1 bis 4, wo der liebe Gott sagt, das heißt mich lieben. Und dann sagt er in den zweiten Teil der Gebote, heißt es, den Nächsten zu lieben. Und ihr findet das in Römer 13 ganz klar und deutlich, als man ihn fragt, worum es geht. Seid niemandem etwas schuldig, Römer 13, Vers 8. Außer, dass ihr euch untereinander lieb habt. Denn wer den anderen lieb habt, der hat das Gesetz erfüllt. Und jetzt erklärt er, was Liebe ist. Denn wenn da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, sollst nicht stehlen, nicht dich gelüsten lassen, das ist was? Diese Tafel hier. Das ist der Ausdruck praktischer Liebe. Also ich bin ja nicht gesetzlich, wenn ich liebevoll bin. Und wenn ich die Liebe ausführe, dann bin ich ja nicht gesetzlich. Nun, das muss ich euch noch ein bisschen erklären dann. Und das werde ich euch erklären, wenn wir den zweiten Aspekt besprechen miteinander, nämlich das Bild des Tieres. Gut, wir kommen noch dazu, ich werde da noch weitermachen. Jetzt geht es um das Bild des Tieres, und damit wir das Bild des Tieres verstehen, können wir es leichter erklären, wenn wir das positive Gegenpendant sehen, nämlich das Abbild des Lammes. Wir dürfen weder das Tier anbeten, noch sollten wir das Bild des Tieres anbeten. Es geht darum, dass in Offenbarung Kapitel 13 es deutlich wird, dass es auch ein Abbild des Tieres gibt. Und dieses Abbild des Tieres sollte auch nicht angebetet werden. Gott warnt uns ernstlichst davor, denn es geht auch hier wieder um eine Menschenmacht wie beim Tier. Ein Abbild ist sozusagen das gleiche wie das Original. Es geht darum, dass wir jetzt über den Heiligen Geist sprechen dürfen und über das, was er in unserem Leben macht. Schauen wir uns das ein bisschen an. Abbild des Tieres oder Abbild des Lammes? Es gibt wieder nur zwei Möglichkeiten. Damit wir es verstehen, verstehen wir eines. Abbild des Tieres ist eine religiöse Erweckung, die in dieser Welt passiert. Und wir sind jetzt mittendrin in diesem ganzen Geschehen. Ihr müsst euch eines vorstellen. Es steht hier, dass dieses Bild des Tieres genau das macht, was das Tier vor ihm getan hat. Ihr findet das in Kapitel 13. Und zwar Vers 15. Und da heißt es, es ward ihm gegeben, dass dem Bild des Tieres Geist bekommt. Es geht um Geist, unterstreicht euch das Wort Geist. Und was passiert? Es kommt noch ein anderes Tier hinein in Kapitel 13, nämlich das lammähnliche Tier, Vers 11. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen, das wir genauso wenig anbeten sollten, das wir identifiziert haben mit dem falschen Propheten, nämlich das lammähnliche Tier, das zwei Hörner hat und wie ein Drache redet. Und deshalb ist er falscher Prophet. Schaut aus wie ein Lamm, redet aber wie Drache. Ist ein falscher Prophet. Alles klar? Und jetzt geht es darum, dass dieses Tier was macht? Vers 12. Es übt alle Macht des ersten Tieres und macht, dass die Erde das erste Tier anbetet. Und Vers 13 tut große Zeichen und macht Feuer vom Himmel fallen. Dieses Feuer vom Himmel ist ein ganz klares Bild für eine Machtkundgebung Gottes. Immer wenn Feuer vom Himmel fällt, ist Macht Gottes im Spiel. Nicht? Zum Beispiel bei Elia, da fällt Feuer vom Himmel und verbrennt den ganzen Opferaltar mit dem Opfertier. Machtkundgebung Gottes. Wo kommt noch Feuer vom Himmel vor? Laut? Sodom und Gomorra, Machtkundgebung Gottes. Kain und Abel. Ist da Feuer vom Himmel kommen? Ja, wir müssen jeden prüfen, wir dürfen nicht alles glauben. Also da ist kein Feuer vom Himmel kommen, aber Pfingsten! Feuer vom Himmel. So, dieses Feuer hier, das von dem zweiten Tier kommt, kann keine göttliche Machtkundgebung sein. Warum nicht? Weil es hier heißt, und es verführt, Vers 13, tut große Zeichen, macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen auf der Erde und verführt durch dieses Feuer die Menschen. Wenn das göttliches Feuer wäre, dann würde es die Menschen nicht verführen. Das kann nicht göttliches Feuer sein, sondern es gibt auch ein fremdes Feuer. Wenn ihr das Alte Testament studiert, sagt der liebe Gott im Heiligtum, er hat damals Feuer vom Himmel fallen lassen und das erste Opfer entzündet. Und das Feuer sollte nicht ausgehen. Sie sollten dieses Feuer verwenden, das Gott entzündet hat, und kein fremdes Feuer. Und ihr wisst, dass dann zwei Priester ein fremdes Feuer verwendet haben, Adab und Nabihu, und sie wurden von Gott getötet. Fremdes Feuer ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen göttliches Feuer. Und dieses göttliche Feuer ist nichts anderes als Gottes Machtkundgebung durch den Heiligen Geist. Es geht also darum, entweder religiöse Macht, Menschenmacht und fremdes Feuer oder letztlich auf der anderen Seite geistliche Erweckung, Gottes Macht, heiliges Feuer und die Wirkung des Heiligen Geistes. Das bedeutet also, dass wir Folgendes erkennen müssen. Wir sollten uns entscheiden zwischen religiöser falscher Erweckung und zwischen richtiger Erweckung, zwischen der Machtfülle des Heiligen Geistes, der das Abbild des Lammes in uns sichtbar macht, oder zwischen dem Abbild des Tieres und einem satanischen Geist, der den Heiligen Geist imitiert. Und man glaubt, der Heilige Geist wäre da, aber in Wirklichkeit ist es ein anderer Geist. Und es wird heute, wenn wir es genau betrachten, die Welt spiritistisiert. Nicht nur im reinen Spiritismus und Okkultismus, sondern auch im weißen Mäntelchen. Der Spiritismus kommt auch im weißen Mäntelchen daher, nämlich er versucht auch die Christenheit auf seine Seite zu ziehen. Das hat er ja nie erlebt, dass Christen, wenn er rein spiritistisch kommt, der Satan, dass ihm die auf den Leim gehen. Wir haben immer gesagt, nein, Spiritismus ist nichts. Das sind satanische Geister, das sind nicht Gottes Wege. Was macht er? Er versucht aus Amerika, der falsche Prophet ist ja nichts anderes als Amerika, aus Amerika kommend religiöse Erweckungen ins Leben zu rufen, wo die Menschen glauben, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Es werden hier Machtkundgebungen geschehen, die eigentlich nur der Heilige Geist machen könnte, sagt man. Und in Wirklichkeit ist es aber nicht der Heilige Geist, sondern der spiritistische Geist. Und so kommt der Spiritismus im weißen Mäntelchen in die Christenheit hinein und man glaubt, es ist der Heilige Geist und es ist es nicht. Und ihr Lieben, ich bitte euch, seid sehr, sehr vorsichtig. Wir werden heute, und das geht durch alle Kirchen hindurch, ob das die katholische Kirche ist, evangelische Kirche ist und macht vor unseren Türen nicht Halt. Wir werden heute charismatisiert. Ich bin nicht gegen das Charisma, nämlich die Gabe des Heiligen Geistes und seine Gaben. Aber wir müssen unterscheiden, denn es gibt auch einen, der diese imitiert und uns falsche Gedanken bringt und verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die er tut. Wohl dem, der sich an die Bibel hält, der wird nicht verführt. Braucht keine Angst haben, wenn ihr euch an das Wort Gottes haltet, wenn ihr eins seid mit Christus im Geist und in der Wahrheit, dann werdet ihr nicht verführt. Aber ich mache mir Sorgen um jene, die keine Zeit mehr haben zum Bibellesen, die keine Zeit mehr haben zum Sabbatschullektionsstudium, die nur mehr so ein bisschen oberflächlich Blabla machen. In kürzester Zeit werden sie weggeweht. Warum? Erinnert euch an das Heiligtum, gefühlsmäßige Gottesdienste, emotionale hoch. Das ist nicht Gott. Gott ist im Allerheiligsten, im Gewissen, nicht in der Emotion zu finden. Achtung. So, und das war tatsächlich so. Es begann dieses Feuer vom Himmel schon 1848 durch Kate und Margaret Fox, einen falschen Geist zu erwecken, der dann in der Pfingstbewegung 19. Jahrhundert, dann 1960 in der charismatischen Bewegung und 1980 dann in der Power-Evangelisation nicht nur zuerst einmal die Pfingstgemeinden, sondern alle Gemeinden durchdringt heute. Und da möchte ich euch ein Zitat bringen, das sehr interessant ist. Und zwar im großen Kampf auf Seite 463, 464. So sehr auch der Glaube und Frömmigkeit schwinden mag, so gibt es in den Kirchen noch wahre Nachfolger Christi. In allen Kirchen hat Gott seine Gemeinde. Die meisten in seiner Gemeinde sind noch in den verschiedensten Kirchen. Aber jetzt kommt's. Ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, also bevor Jesus wiederkommt, wird sein Volk erweckt werden zu einer ursprünglichen Gottseligkeit, wie sie seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen worden ist. Ihr Lieben, wir stehen in der Zeit des Spätregens. Frühregen nennen wir die Zeit Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist und das Bild Gottes im Menschen wiederhergestellt hat. Gewaltige Manifestationen Gottes. Und jetzt sagt die Bibel, bevor Jesus wiederkommt, kommt das noch einmal, aber noch viel stärker, viel mächtiger als zu Pfingsten. Und ich freue mich auf diese Zeit. Der Geist wird ausgegossen über seine Kinder wie damals. Und wer sich damit ein bisschen beschäftigt, wird wissen, dass das nicht einfach nur so geht, sondern in dem Augenblick, wo wir anfangen, zu den Menschen, in die Kirchen, zu den Verlorenen und zu denen, die Gottes Kinder sind, zu gehen und ihnen die dreifache Engelsbotschaft zu bringen, in dem Augenblick kommt der Geist Gottes in unser Herz. Nicht, wenn wir da sitzen und sagen, so lieber Gott, und jetzt warte ich, bis der Geist kommt und dann gehe ich. Dann kannst du lang warten. Das kommt mir vor wie ein kleines Mädchen, das auf der Schaukel sitzt und sagt, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in Schwung komme. Da tut sich nichts. Du musst schon den ersten Schritt gehen. Geh hin, sei Salz in der Suppe, nicht Salzsäure, aber Salz. Gib dem Rechten das rechte Wort zur rechten Zeit. Sei nicht still und der Geist Gottes wird in deinem Herzen ganz mächtig wirken. Und wenn das du machst, und du, und du, und du, und du, und du, dann wird der Geist Gottes in Fülle ausgegossen. Versteht ihr? Das ist dann dieser Spätring. Aber, und jetzt kommt's, bevor dieses Werk geschieht, wird der Seelenfeind es versuchen zu verhindern. Und wird, ehe die Zeit dieser Bewegung anbricht, versuchen es zu verfälschen. Also bevor der wirkliche Spätregen ausgegossen wird und das zweite Pfingsten wirklich passiert, kommt eine Imitation. In den Kirchen, die er unter seine betrügerische Macht bringen kann, wird er den Anschein erwecken, als würde der besondere Segen Gottes auf sie ausgegossen, weil sich hier, wie man meint, ein tiefes religiöses Erwachen bekundet. Und wir sind mittendrin in dem. Wenn wir das als Zeichen der Zeit erkennen, müssen wir sagen, da ist höchste Zeit, was in den Kirchen heute passiert. Viele Menschen werden jubeln, dass Gott auf wunderbare Weise für sie wirke, während doch diese Bewegung das Wirken eines anderen Geistes ist. Es ist ein falsches Feuer, das vom Himmel kommt, das aus Amerika organisiert wird. Es ist nicht die Wirkung des Heiligen Geistes, obwohl Ähnliches passiert. Schaut, der Feind imitiert. Und ihr Lieben, wenn ich euch betrügen will, werde ich euch dann einen falschen 250-Euro-Schein geben? Einen gefälschten 250-Euro-Schein? Nein, warum nicht? Amen. Seid nicht so dumm. Es gibt keinen 250-Euro-Schein. Also hat ein gefälschter 250-Euro-Schein keinen Sinn. Wenn ich euch betrügen will, dann werde ich einen gefälschten 100-Euro-Schein geben. Okay, aber ein gefälschter hat nur einen Sinn, wenn es einen richtigen gibt. Achtung, falsche Propheten haben nur einen Sinn, wenn es richtige Propheten gibt. Alles klar? Und jetzt sagt der Feind, und ich muss euch sagen, wenn mich jemand aufs Glatteis führen würde, dann kann er es machen mit Bildern. Ich interessiere mich nicht für Malerei. Ein gefälschter Rembrandt, ich würde wahrscheinlich dasselbe zahlen für den richtigen, weil ich nicht weiß, was der Unterschied ist. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zuerst einmal die wahren Gaben des Geistes kennen, damit wir dann die Fälschung erkennen können. Denn der Feind, wenn er wirklich uns betrügen will, möchte es so genau wie möglich machen. Er wird es imitieren. Schauen wir uns das ein bisschen an. Die Gaben des Geistes sind zum Beispiel die Gabe der Weisheit. Ihr findet das in 1. Korinther 12, Römer 12 und so weiter. Die Weisheit, die Erkenntnis, der Glaube, die Heilung, Wunder, Weissagung, Prophetie und fremde Sprachen. Das ist die Gaben des Heiligen Geistes. Die sind wozu da? Zum gemeinsamen Nutzen, zum Dienst. Es sind Dienstgaben, nicht für dich selbst, dass du so ein super Christ bist. Die sind nur dazu da, dass du die dreifache Engelsbotschaft verkündigen kannst. Dazu sind sie da. Wenn du nicht diese Botschaft verkündigst, hast du auch diese Gaben nicht. Okay? Und jetzt macht der Feind dasselbe, aber ein bisschen anders. Aus der Weisheit wird die Mystik. Man spricht von geheimer Gnosis, geheimer Weisheit. Aus der Erkenntnis werden Geheimbünde. Aus dem Glauben wird die Spiritualität. Klingt heute gut, aber es ist nicht der Glaube. Aus der Heilung wird die Heilung. Satan kann auch heilen, aber nicht wirklich, so wie Gott es tut, sondern er verschiebt nur die Krankheiten in verschiedener Weise. Wenn ihr möchtet, ich habe da eine Serie gemacht über zweifelhafte Heilmethoden, wo wir sehr aufpassen müssen, auch als Christen. Wunder macht er auch. Weissagung wird zur Wahrsagerei. Und die fremden Sprachen werden zur Zungenrede. Zu einem Blabla, wo man nicht mehr weiß, was der andere sagt. Und das ist der falsche Geist und das ist der richtige Geist. Man muss jetzt die Geister prüfen, sagt die Bibel. glaubt nicht jedem Geist. Und da gibt es gewisse Prüfungskriterien, an denen man es erkennen kann. Ist dieser Geist identisch mit dem Geist der Propheten im Alten Testament, im Neuen Testament? Ist dieser Geist ein missionarischer Geist? Ist dieser Geist einer, der mir Offenbarungen offenbart oder verschließt? Und ihr merkt schon, in welcher Situation der eine oder andere steht. Und ich möchte euch einfach zeigen, dass die Immunisation des Geistes zu unterscheiden ist von einem Aspekt. Die Bibel sagt uns, dass die Gaben des Geistes mit der Frucht des Geistes zusammengehen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Die Gaben des Geistes haben wir aufgeführt. Die Frucht des Geistes ist? Laut? Liebe. Die Frucht des Geistes. Richtig, auch Mission und so weiter, die Frucht des Geistes. So, der Unterschied zur feindlichen Imitation ist, dass die Gaben wohl da sind, aber ohne Frucht. Beispiel 1. Korinther 13, er sagt, und wenn ich Erkenntnis hätte und wenn ich sprechen könnte wie die Engel, also Sprachengabe hätte und hätte was nicht, die Frucht nicht, die Liebe, würde mir alles nichts nützen. Lasst euch nicht täuschen, wenn Leute toll, charismatisch Zungen reden, wenn sie nicht die Liebe haben. Und zwar nicht Lippenkenntnis, sondern die dienende Liebe, die bereit ist, eine Meile mehr zu gehen, als man von ihr verlangt, dann ist das Imitation des Feindes. Das zeigen sie, Jesus sagt es uns, dann blies Jesus den Heiligen Geist über sie, und das war so um die Zeit 1844, und in diesem Hauch war Licht, Macht, viel Liebe, Freude und Frieden. Wenn der Heilige Geist dein Herz erfüllt, dann ist das sichtbar. Du wirst ein besserer Ehemann, du wirst eine bessere Ehefrau, du wirst ein besserer Bundesbürger, wo auch immer du bist, der Herr verändert dich und stellt sein Bild in dir wieder her. Satan macht dasselbe. Er hauchte seinen unheiligen Einfluss über sie aus, in dem war Licht, Macht, aber was war nicht? Keine Liebe. Bitte achtet darauf. Man kann die Imitation wohl unterscheiden vom Original. Man muss sich nur mit dem Original ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ihr braucht euch nicht mit der Imitation beschäftigen. Wichtig ist, dass wir das Original kennen. Dann kannst du eines erbitten, lieber Gott, und das ist eine Gabe, die wir heute unbedingt brauchen. Betet darum. Gib mir die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Das brauchen wir. Denn es kann sogar in unserer Gemeinde ein Prediger einmal so darstellen. Und du musst sagen, tut mir leid, das ist nicht der Geist Gottes. Okay, und jetzt möchte ich euch zeigen, dass sich hier nicht nur ein Problem gegen die charismatische Bewegung auftut, die ja heute die ganze Welt bewegt, christliche Welt bewegt, sondern dass wir selber auch uns die Frage stellen müssen, leben wir gesetzlich? Denn manche unserer lieben Brüder und Freunde aus den anderen Gemeinden haben nicht ganz Unrecht, wenn sie sagen, wir sind gesetzlich. Oder leben wir aus dem Geist? Und ich zeige euch jetzt ganz kurz, was der Unterschied ist zwischen dem Halten der Gebote nach dem Buchstaben und nach dem Geist. Das ist klar ein Unterschied. Aber der Inhalt ist derselbe. Ich zeige euch nur den Unterschied. Beispiel Nummer 1, was ist das erste Gebot? Aha. Ja, nur einen Gott. Liebe Gott von ganzem Herzen und ganzer Seele und allen deinen Kräften. Das ist im Geist gesehen. Zweite Gebot. Laut? Kein Bild anbeten. Ganz richtig. Du sollst Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Alles klar? Da seht ihr den Unterschied. Du könntest sagen, ich habe noch nie ein Bild daheim aufgehängt. Ich muss euch ein Beispiel erzählen. Ich war von Tür zu Tür bei den Menschen und da fragt mich eine Dame, es war so eine Sprechanlage, ja, bringt mir das was, wenn Sie zu mir kommen? Sage ich, na klar bringt Ihnen das was. Na, dann kommen Sie rein. Und dann war ich bei ihr und sie erzählte mir über ihre Kirche und sie war ganz entmutigt über den Pfarrer und über alles, was da passiert ist. Und dann habe ich gemerkt, was sie braucht, ist, sie sucht eine Beziehung zu Gott und hat sie nicht gefunden in ihrer Kirche. Und so hat sie alles Negative auf die Kirche gelegt. Und dann habe ich ihr gesagt, Ich hätte eine Frage an Sie. Dürfte ich mit Ihnen beten? Sagt sie, ja, ich habe ja im Wohnzimmer die Wanda Madonna stehen. Geh mal rüber. Was machst du jetzt? Ja, jetzt, das ist schwierig. Es hat jetzt keinen Sinn zu sagen, was haben Sie, die Wanda Madonna? Wissen Sie, dass Sie da den Teufel anbeten? Jetzt habe ich die dritte Engelsbogen schon verkündigt, gell? Na, und ich habe sie erschlagen. Nein, das darfst du nicht machen. Du musst das einmal stehen lassen und etwas Besseres darstellen. Und dann habe ich ihr gesagt, sie zeigen Sie mir diese Wanda Madonna einmal, dann hat sie mir das gezeigt, gell? Und dann habe ich gesagt, kennen Sie das freie Gebet, das Gebet von Herz zu Herz zu einem Vater im Himmel? Na, kenne ich nicht. Da habe ich gesagt, gehen wir ins Wohnzimmer, gehen wir in die Küche wieder. Sind wir in die Küche gegangen und dann habe ich gebetet. Und ich sage euch eines, so ein freies Gebet vom Herz zu Herz bewegt die Menschen. Und als sie aufgehört hatte zu beten, hatte sie Tränen in den Augen. Denn sowas hat sie noch nie erlebt. Dass man mit seinem Gott so eng verbunden sein kann. Betet Gott an. Und ich sage euch eines, manche Schwestern kommen zu mir und sagen, ich habe meinen Kindern beten gelehrt und jetzt beten sie nicht mehr. Sage ich, wie habt ihr denn das gemacht? Naja, faltet die Hände, macht die Augen zu und sagt, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und jetzt ist er 18, jetzt betet er nicht mehr. Ja, ist das Beten lernen? Ihr Lieben, meine Frage an euch ist die, hat euch euer Kind jemals beim Beten, bei der Anbetung auf den Knien überrascht? Das ist Beten lernen. Ich denke da an unseren kleinen Sohn, da war er so ungefähr 4, 5 Jahre alt, da suchte er die Mutti, in der Küche hat er sie nicht gefunden, im Wohnzimmer nicht, und dann kam er plötzlich ins Schlafzimmer und da sah er Mutti am Bettrand kniend beten. Ist er leise wieder hinausgegangen, hat die Tür zugemacht, nach ein paar Minuten geht er wieder rein, es betet wieder, macht zu, geht er wieder raus, geht er wieder rein, er hatte was Dringendes gehabt und dann kommt er zu mir ganz aufgeregt und sagt, Papa, wie macht man das, dass man so lange betet? Das heißt beten lernen. Es hat keinen Sinn, den Menschen zu sagen, betet Gott an und du lernst ihnen nicht, wie es geht. Lehre sie beten. Zeig ihnen, dass es im Geist und in der Wahrheit geschehen kann und dass es so schön ist, mit Gott zu reden. Und jetzt kommt das dritte Gebot. Du sollst, wie heißt es, den Namen des Vaters nicht verunehren. Es gibt jemanden, der sagt, ich bin ein ganz guter Christ, ich halte den Buchstaben des Gesetzes ein, ich habe noch nie Gott verunehrt, aber er hat auch noch nie Gott die Ehre gegeben. Das ist das Problem, dass der liebe Gott sagt, du hast noch nie was gemacht, mach was. Alles zur Ehre Gottes tun, ob du isst oder trinkst oder was du auch tust, zur Ehre Gottes zu tun. Und dann wirst du plötzlich merken, dass das für mich ein Gebot ist, wenn ich rauche, tue ich das zur Ehre Gottes? Das wird jeder erkennen, dass das nicht zur Ehre Gottes ist. Und wenn ich Gott liebe, dann werde ich es nicht nach dem Buchstaben halten, sondern nach dem Geist. Ich helfe euch noch ein bisschen weiter. Das vierte Gebot heißt, halte den 7. Tag der Woche ein. Und im Geist heißt es, ruhe in Gott am 7. Tag, am Sabbat. Denn es gibt Leute, die sagen, ah, jetzt ist Sabbat und dann hört man Herr dann endlich auf, damit ich wieder was machen kann. Dann hast du den Buchstaben gehalten, aber nicht im Geist. Du bist nicht in Gott geruht, du hast nicht diese Ruhe in Gott erlebt am Sabbat. Und das ist etwas, was die Leute durch den Heiligen Geist erleben können. Das fünfte Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ehren heißt nicht immer alles tun, was die Mama und der Papa sagt. Es könnte nämlich sein, dass der Papa sagt, du gehst am Samstag nicht in die Kirche. Ehren heißt dienen. Diene ihnen. Diene zuerst einmal zu Hause. Und so könnt ihr das Gebot im Geist leicht erkennen, indem ihr es ins Aktiv-Positive überträgt. Du sollst nicht Ehe brechen. Ist der Buchstabe. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ich bin ein guter Mann, ich habe noch nie Ehe gebrochen. Nach den Buchstaben. Wie heißt es im Geist? Das Gebot? Laut? Ja, das ist auch negativ und passiv. Keine Pornografie, hast schon recht, aber mach es aktiv positiv. Tu alles, was in deiner Macht steht, eine gute Ehe zu führen. Dann hast du gar keine Zeit für Pornografie. Ja? Also, du sollst nicht töten. Das Gegenteil davon heißt, erhalte am Leben. Das Problem ist, dass du vor Gott sagst, ich habe den Buchstaben gehalten, ich habe noch nie getötet. Sagt er, ja, das ist das Problem, du hast nichts gemacht. Du sollst ja was machen. Der Geist Gottes führt uns ja zur Aktivität, nämlich erhalte am Leben. Oder führe eine gute Ehe. Weil wenn du eine gute Ehe führst und immer nur deine Gedanken mit deiner Partnerin verbunden hast, was hätte sie gerne? Ich freue mich so, dass ich sie wieder sehe. Wie schön ist meine Frau. Auch nach 30 Jahren Ehe. Wenn du deine Frau anschaust, ich möchte euch eine Hausaufgabe geben. Lest miteinander das Hohelied im Alten Testament. Wie das Salomo die Sulamit anschaut und wie er von oben bis unten sie beschreibt, wie herrlich sie ist. Und das kannst du auch noch mit 30 Jahren machen. Eben. Vielleicht wirst du andere Namen verwenden dafür, andere Worte verwenden dafür, aber wenn du sie anschaust, kommst du nicht in die Gefahr, was anderes anzuschauen. Okay? Achtes Gebot, du sollst nicht stehlen. Jetzt sagt der Mensch, ich bin ganz gut gewesen, ich habe nach dem Buchstaben, nach das Gesetz gehalten, ich habe nie gestohlen, sagt der Heiland, ja, das ist das Problem, du hast auch nichts hergegeben. Gib her. Der Geist bewegt uns, Gutes zu tun, auch mit unserem Geld. Nicht nur es zu nehmen, sondern herzugeben. Das ist interessant, im Epheserbrief heißt es, und das ist eine Therapie Gottes, wenn jemand Probleme mit dem Stehlen hat, dann heißt, ist es keine Hilfe, wenn du sagst, du sollst nicht stehlen. Weil dann wird er immer wieder das Problem der Kleptomanie haben. Du kannst ihn einsperren, aber das hilft ihm nichts. Die richtige Therapie ist, er soll arbeiten, damit er was hat. Aber nicht, damit er was hat, damit er nicht stehlen muss, sondern er soll arbeiten, damit er was hat, um herzugeben. Das ist die Therapie. Wenn der arbeitet, damit er was hat, um herzugeben, hat er die Kraft, überwunden zu haben, sein Problem nämlich zu stehlen. Versteht ihr? Und das ist das Geheimnis Gottes, des Überwindens. Überwinde das Negative, sagt Paulus im Römerbrief, mit aktiv Positivem. Wenn du Probleme mit Ehebruch hast, dann überwinde es mit aktiv Positivem. Dann gib deiner Frau das nächste Mal morgen einen Strauß Blumen. So kannst du überwinden. Wenn du das achte Gebot hast, das neunte Gebot, wenn du Probleme mit dem Lügen hast, dann gibt es nicht eine Therapie, die sagt, gut, dann rede ich ihm nichts mehr. Nein. Du sollst ja was sagen, aber die Wahrheit. Also in dem Augenblick, wo ich bewusst die Wahrheit rede, habe ich dieses Gebot in die Tat umgesetzt. Und das zehnte heißt, du sollst dich nicht gelüsten lassen, deines nächsten Fernsehschüssel und deiner nächsten Swimmingpools, die er hat, sondern freu dich an dem, was der andere hat und sei dankbar mit dem, was du hast und genieße das. Und wir können heute nicht mehr genießen. Die Werbung lebt davon, dass du die Zahnpasta hast und wenn du die hast, hast du schon wieder die alte, du musst schon wieder was Neues haben. Du kannst gar nicht genießen. Wir müssen dankbar sein lernen. Und ihr seht, wenn wir die Gebote haben sich nicht geändert. Der Sabbat ist nicht zum Sonntag geworden. Aber wir müssen lernen, die Gebote im Geist und in der Wahrheit zu leben. Und wenn unsere lieben Brüder in der evangelischen Kirche und in anderen Kirchen das sehen, dann sagen sie nicht mehr zu uns gesetzlich. Dann sagen sie, da ist die wahre Gemeinde. Das möchte ich auch. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese dreifache Engelsbotschaft auch leben. Wir haben also hier ganz klar, wir beten nicht das Tier an, sondern wir beten das Lamm an. Und ihr Lieben, jetzt wird's ernst. Wir beten nicht nur das Abbild des Tieres an, nämlich diesen falschen Geist, sondern wir nehmen den Heiligen Geist und bitten ihn, dass er uns verändert. Und die Gaben des Geistes setzen wir ein zum Dienst für andere. Und jetzt kommt das Mahlzeichen gegen das Siegel Gottes. Und wir können das Mahlzeichen nur richtig verstehen, wenn wir das Siegel Gottes verstehen. Und ihr Lieben, das sind die Zeichen der Einheit mit Christus. Ich bin davon überzeugt, dass nicht nur der Sabbat das Siegel Gottes ist, sondern noch andere Dinge auch. Ihr seht den Unterschied zwischen Malzeichen und Siegel. Das Malzeichen, sagt die Bibel in Offenbarung Kapitel 13, ist der Name des Tieres. Ja? Ihr könnt das nachlesen, Offenbarung Kapitel 13, wenn ihr möchtet. Wir möchten ja immer wieder in die Bibel hineinschauen, auch, dass wir auch wirklich das aus der Bibel herausholen. Vers 17, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Der Name des Tieres, das müssen wir verstehen. Name ist immer Wesen. Früher im Alten Testament hat jemand sich einen Namen gemacht. Das heißt, sein Wesen wurde letztlich auch zum Namen. Zum Beispiel hat der Jakob Jakob geheißen, weil er betrogen hat. Und als er sich bekehrt hatte, bekam er einen neuen Namen, nämlich Überwinder. Und der Name des Tieres ist also gleichzeitig der Mensch, diese Menschenmacht ist das Menschenwort und letztlich auch der eigene Wille, das Wesen dieses Tieres, Eigengesetzlichkeit und wird sichtbar im Sonntag. Und das müssen wir unseren lieben Brüdern in der evangelischen Kirche erklären. Wenn ihr den Sonntag feiert, dann dient ihr dem Papst. Denn der Sonntag ist eine Institution des Papstes. Er hat es eingesetzt. Und dienen heißt das tun, was der Papst sagt. Und wenn Sie das verstehen, dann sagen Sie, na, das wollen wir nicht. Ich will doch nicht dem Tier Anbetung zollen. In dem Augenblick, wo wir das tun, was das Tier macht, nämlich Eigengesetzlichkeit, und es wird sichtbar in der Veränderung des Sabbats auf den Sonntag. Und wenn ihr einen Pfarrer fragt, wird er es deutlich machen, woher kommt der Sonntag? Wir haben ihn eingesetzt. Wenn wir das verstehen, dann heißt das, wenn wir den Sonntag feiern, beten wir das Tier an. Hingabe an das Tier. Gehorsam an das Tier. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen das Siegel Gottes auf unserer Stirn haben, das ist der Name des Lammes. Und die 144.000 haben den Namen an ihrer Stirn, den Namen des Lammes, Offenbarung 14, Vers 1. Es ist Gottes Wort, das unser Denken prägt. Es ist Gottes Wille, der unser Herz bewegt. Es ist Gottes Gebot, im Geist gehalten, das uns führt. Es ist letztlich sichtbar im Sabbat. Versteht, wir haben hier ein Siegel, aber ich bin davon überzeugt, dass der Sabbat nicht das einzige Siegel ist. Es wird vielleicht eines der sichtbarsten Siegel sein, aber ich bin davon überzeugt, dass es noch andere Siegel geben wird. Die wertvollen Eigenschaften, die der Heilige Geist uns vermittelt, werden nicht in einem Augenblick erworben. Mut, Zielstrebigkeit, Sanftmut, Glaube, unerschütterliches Vertrauen auf Gottes erlösende Kraft bekommt man nur durch jahrelange Glaubenserfahrung. Wenn Gottes Kinder ernsthaft nach Heiligung streben, um sich um gerechtes Verhalten bemühen, besiegeln sie damit ihre Erlösung. Das ist ein Wort und da ist das Wort Siegel drinnen. Das heißt also, es gibt verschiedene Siegel, die wir tragen, das ist unsere Heiligung, so wie wir jetzt nach dem Willen Gottes mehr und mehr leben, auf die Stimme des Gewissens hören. Es geht um diese Einheit zwischen Christus und mir. Anbetung heißt eigentlich ganz intensive Einheit mit Christus, nicht mit dem Tier. Und dieses Siegel dieser Einheit sind, und da möchte ich euch ganz kurz darauf hinweisen, der Sabbat. Der Sabbat ist nicht nur ein Ruhetag. Und ihr Lieben, versteht, wenn jemand mit mir anfängt zu diskutieren, na ja, das ist doch nicht so genau, ob Samstag oder Sonntag, Hauptsache ein Tag, dann fange ich gar nicht an, mit ihm zu diskutieren. Denn dann hat er den zweiten Engel noch nicht verstanden. Dann muss er zuerst die Botschaft des zweiten Engels bekommen. Wenn er den verstanden hat, diese Einheit mit Christus, dann wird der Sabbat für ihn kein Problem mehr sein. Weil ich ruhe in Christus. Warum arbeite ich am Sabbat nicht? Hebräer Kapitel 4. Warum? Nicht als gesetzlich, sondern weil ich darstelle, dass ich nicht mehr für meine Erlösung etwas tun muss. Ich ruhe in Gott. Er hat für mich alles getan. Und diese Ruhe mache ich sichtbar, indem ich auch meinen Knecht nicht arbeiten lasse, indem ich auch meine Frau nicht arbeiten lasse, meine Kinder nicht arbeiten. Das versteht ihr? Das ist diese Einheit mit Christus. Ich ruhe in Gott, so wie ein Kind sich geborgen fühlt und ruht im Vater und sich keine Sorgen macht. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das da gesessen ist und gesagt, ganz traurig. Ich habe gefragt, was hast du denn? Naja, ich weiß nicht, ob mein Vater noch das Geld nach Hause bringen wird, ob die Mutter noch was zum Kochen haben wird für morgen, ob man noch was zum Essen haben wird. Haben die Kinder solche Sorgen? Sie ruhen in dieser Geborgenheit ihrer Eltern. Das ist diese Einheit, diese Beziehung, die sie haben. Und das drücken wir aus im Sabbat. Ein anderes Siegel ist der Zehnte. Ihr Lieben, es gibt immer wieder Leute, die mit mir diskutieren, ja warum 10%? Da gehen Leute aus der Kirche heraus wegen der Kirchensteuer. Wie viel Prozent ist das? 2%, 1-2% Kirchensteuer ungefähr. Ja, sage ich, da kenne ich Leute, die geben 10%. Aber freiwillig. Nicht, weil sie müssen. Das ist der Unterschied zwischen dem Zehnten und der Kirchensteuer. Die Kirchensteuer muss zahlen, der Zehnte ist freiwillig. Und wenn die Kirchensteuer nicht zahlst, kommt in Österreich der Kuckuck. Das Pfandleihhaus. Also versteht ihr, da ist der große Unterschied. Und dann geht es jetzt nicht mehr darum, dass ich jetzt anfange zu diskutieren, brutto oder netto. Dann habe ich den zweiten Engel nicht verstanden. Denn gestern Abend haben wir in der Abendandacht noch gehört, dass es Leute gegeben hat, die nicht nur 10% gegeben haben, die 50% gegeben haben. Zachäus ist da ein Beispiel dafür. Die Hälfte seines Einkommens, weil er aus der Liebe getrieben etwas macht. Da wird nicht mehr diskutiert. Das ist selbstverständlich. Der Zehnte ist ein Ausdruck meiner Beziehung zu Gott. Das ist kein Gesetz. Und wer das nicht versteht, der soll die Hebräer Kapitel, warte mal, den Hebräer lesen und diese wunderbare Geschichte des ich zeige euch das noch ganz kurz als Nebenbei, weil mir das so wichtig ist. Hebräer Kapitel 7 lesen. Melchisedek und Abraham. Melchisedek begegnet dem Abraham und der Abraham gibt ihm den Zehnten. Der diskutiert gar nicht darüber, soll ich oder soll ich nicht, und brutto oder netto oder wie auch immer. Warum? Weil da etwas geschehen ist. Und wenn ihr genau schaut, zwei Dinge sind es, die dem Zehnten geben vorausgehen. Zwei Dinge. Schaut genau hinein. Hebräer 7, Vers 1. Welche zwei Dinge geben den Zehnten voraus? Dieser Melchisedek aber war ein König von Salem. Er ging Abraham entgegen. Das ist das Erste. Versucht euch einmal hineinzuversetzen in diese Lage. Ein König geht dir entgegen. Ist das normal? Normal ist es so, dass der König Sprechstunden hat. Und du kommst zu ihm, aber ein König kommt nicht zu dir. Hier war es anders, der König kam zu ihm. Und das Zweite ist, er segnete ihn. Und dieser Melchisedek wird dann in den nächsten Versen mit Jesus verglichen. Kannst du sagen, dass Jesus, der König aller Könige, dir entgegengekommen ist? Wenn du das verstanden hast, ist für dich der Zehnte kein Problem. Ist Jesus entgegenkommend? Kannst du sagen, dass Jesus dich gesegnet hat? Dann ist für dich der Zehnte kein Problem mehr. Weil du eine Beziehung hast. Und die Beziehung ist diese Einheit mit Christus. Und über diese Einheit betet Jesus. In Johannes 17, in seinem hohepriesterlichen Gebet, sagt der Vater, weißt du, was ich am meisten möchte? Ich wünschte mir diese Einheit unter den Christen. Aber das ist nicht das, was der Papst sagt. Der Papst spricht auch von Einheit. Dass sie alle eins seien und meint die Ökumene damit. Aber das meint der Herr Jesus hier nicht in Johannes Kapitel 17, indem er sagt, auf dass sie alle eins seien. Er spricht nicht von Ökumene, sondern er spricht, wenn ihr weiterlest, davon, dass sie eins seien, so wie ich in dir, sie auch in mir eins sind. Ich in ihnen und sie in mir. Dieses Einssein ist ein wunderschönes Bild für die Einheit zwischen Mann und Frau. Ehe. Und das ist das Geheimnis, ihr Lieben. Wenn wir eins sind mit Christus, ist für uns der Zehnte kein Problem, ist für uns die Taufe kein Problem. Weil die Taufe diese Einheit mit Christus symbolisiert, siehe gestern, was ich euch gezeigt habe, in Bezug auf das Sterben des eigenen Ichs. Wenn ich das verstanden habe, wird meine erste Frage sein, wann ist die nächste Taufe? Ich möchte mich taufen lassen. Es geht um diese Einheit mit Christus. Wenn wir das verstanden haben, sehen wir, dass die Taufe ein Siegel Gottes ist. Ein Siegel meiner Einheit mit ihm. Die Lebensstilreform, eine Lebensreform, eine Einheit mit Christus. Ich bin ein Tempel. Und der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Tempel und der Heilige Geist, das sind eins. Gott wohnt in dem Tempel. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir sehen, dass unser Lebensstil, unsere Lebensreform eine Selbstverständlichkeit ist. Dann werde ich die Zigarette weglegen, weil es nicht darum geht, darf ich nur eine rauchen oder nicht mehr rauchen oder eine trinken oder nicht mehr, wie viel darf ich trinken? Um das geht es nicht mehr. Es geht darum, entweder Heiliger Geist oder Weingeist. Und ich habe mich wofür entschieden? Für den Heiligen Geist. Und ihr seht, es geht darum, dass mein Denken, Fühlen und Wollen klar ist. Deshalb brauche ich ein gesundes Leben, damit mein Denken und Fühlen und Wollen klar ist. Ich bin ja Priester. Gott möchte nicht, dass unser Denken, Fühlen und Wollen benebelt ist. Deshalb werde ich auch in der Lebensstilreform dementsprechend mich verhalten mit dem Fernsehen, mit den Medien, damit mein Geist klar ist. Aber das ist eine Selbstverständlichkeit, weil ich aus dieser Beziehung lebe und diese Beziehung schätze und nichts anderes. Ich liebe Gott von ganzem Herzen. Und ihr merkt hier schon, wenn ich das noch fertig machen darf, dass diese Buchstaben plötzlich, und jetzt mache ich es ein bisschen anders, jetzt mache ich hier ein Gebot und hier eine Tafel und was wird daraus? Ja, und das ist das, was der Heiland möchte. Er möchte die Gebote nicht in Buchstaben, sondern in unsere Herzen schreiben. Dass es für uns selbstverständlich wird und dass wir nicht mehr diskutieren müssen, dass in unserem Herzen was ist? Freiheit, Ordnung und Liebe. Wir haben die Freiheit, Gottes Gebote aus Liebe zu tun. Das Heiligtum, die Heiligtumslehre, wiederum genau dasselbe. Ich habe es heute versucht deutlich zu machen, das Heiligtum als Einheit mit Christus, dass wir das verstehen. Und das Abendmahl, ein Zeichen meiner Einheit mit Christus. Jesus sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat keine Gemeinschaft mit mir. Eins sein. Und ihr Lieben, da habt ihr einen Ansatz. Die lieben Kinder Gottes aus der Zeugen Jehova-Gemeinde anzusprechen. Lasst euch nicht in eine Diskussion ein mit den Zeugen Jehovas über den Sabbat oder über andere Dinge. Da kam ich einmal zu einer Schwester und die sagte, bin ich froh, dass du da bist. Sag ich, wieso? Ja, die Zeugen Jehovas sitzen drin. Seit einer Stunde diskutieren sie schon über den Sabbat miteinander. Jetzt kommt der Prediger. Die Stunde ist gerettet. Und dann bin ich reingekommen, habe mich hingesetzt und jetzt hört mir zu. Schaue ich die lieben Zeugen Jehovas an und sage, wissen Sie, es tut mir leid, aber mit Ihnen rede ich nicht über den Sabbat. Die Schwester, ihr ist alles abgefallen. Jetzt hat sie geglaubt, jetzt kommen gute Argumente. Der redet nicht über den Sabbat mit. Dann sagen die Zeugen Jehovas, warum reden Sie mit uns nicht über den Sabbat? Sage ich, weil Sie ihn nicht verstehen können. Na, mehr brauchst du nicht, einem Zeugen Jehova zu sagen, du kannst das nicht verstehen. Die sind doch alle sehr intellektuell und ihre Lehre ist sehr intellektuell ausgefeilt. Und dann habe ich ihnen einen Text vorgelesen. Dann habe ich den Text auch vorgelesen im 1. Korintherbrief und schlagt mit mir auf. Und da habt ihr einen Ansatzpunkt, diese Lieben zu gewinnen. Im 1. Korintherbrief heißt es, 1. Korintherbrief und hier Kapitel 2, Vers 14. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist ihm eine Torheit, er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich verstanden sein. Der geistliche Mensch aber ergründet alles. Und dann habe ich sie gefragt, indem ich sie angeschaut habe, sind Sie ein natürlicher Mensch oder ein geistlicher Mensch? Und wer die Lehre der Zeugen Jehova kennt, der weiß, dass nur 144.000 geistgezeugte Menschen sein dürfen. Eine furchtbar unchristliche Lehre. Und zwar 144.000 wörtlich von den Aposteln weg bis heute. Könnt ihr euch vorstellen? Und ich spreche natürlich in der Sprache der Zeugen Jehovas und spreche von Geist gezeugt. Wir sprechen von Neugeboren. Sage ich, sind sie geistgezeugt? Dann müssen die meisten sagen nein, weil es kaum jemand, der zu den 144.000 zählt. Dann sage ich, verstehen Sie, warum ich sage, Sie können es nicht verstehen? Sie haben ja gar keine Gemeinschaft mit Jesus. Na, mehr brauchst du nicht. Oh ja, wir möchten doch Gemeinschaft mit Jesus haben. Und jetzt sage ich Ihnen, schauen Sie mal. Wenn ihr die Zeugen Jehova kennt und einmal beim Abendmahl gewesen seid, dann werdet ihr enttäuscht sein. Wisst ihr, wie die da Abendmahl feiern? Der nimmt das Brot in Empfang, gibt den Teller weiter und darf nicht essen. Der nimmt den Kelch in Empfang, gibt ihn weiter und darf nicht trinken. Nur einer darf trinken, wenn er zu den 144.000 gehört. Und das ist manches Mal der Kreisdiener oder irgendeiner von den Oberen. Und jetzt sage ich Ihnen, schau, symbolisch geht Jesus an dir vorüber. Und da erreichst du ihr Herz. Denn die meisten Zeugen Jehova waren früher Katholiken. Und das Wichtigste in der katholischen Lehre ist die Messfeier. Die Einheit mit Christus. Und dann sind sie Zeugen Jehova geworden und jetzt dürfen sie nicht mehr am Abendmahl teilnehmen. Logisch sagen sie, ich will ja gar nicht, weil ich gehöre ja zur großen Volksmenge und das genügt. Aber im Herzen sind sie nicht glücklich. Im Herzen erreichst du sie. Wenn du mit ihnen über den Sabbat redest, haben sie 10 andere Texte, die gegen den Sabbat sprechen. Ausgebildet, indoktriniert, da brauchst du gar nicht diskutieren, weil während du ihnen einen Text gibst, denken sie schon, rattern sofort den Gegentext. Die horchen dir ja gar nicht zu. Dann kannst du stundenlang mit ihnen reden. Hört auf damit. Hört auf mit Dogmatik. Erreicht das Herz des Menschen. Es geht darum, zu zeigen, das Abendmahl ist ein Symbol zwischen mir und Christus. Und eine unchristliche Lehre zu sagen, du darfst keine Einheit mit Christus eingehen, nur die 144.000. Ihr Lieben, wo sind wir denn? Das sind arme, verführte, von der Wachturmgesellschaft verführte Menschen. Geht hin zu ihnen. Als ich das erkannt habe, kommt keiner mehr zu mir und besucht mich. Jetzt muss ich hingehen zu ihnen. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das Abendmahl, eine Einheit mit Christus. Ich in dir und du in mir. Und die Ehe auch. Führt eine gute Ehe. Denn so wie der Mann die Frau lieb hat, so liebt Christus die Gemeinde. Das ist ein Geheimnis, sagt er in Epheser. Christus und die Gemeinde. Die Ehe. Und wenn wir 7-Tags-Adventisten den Sabbat so hochhalten, dann müssen wir auch die Ehe so hochhalten. Denn beides sind Geschenke aus dem Garten Eden. Aber was passiert in der Praxis, und das gestattet mir ein bisschen Kritik auch, wir sind bereit, den Beruf aufzugeben, um den Sabbat nicht zu brechen. Aber welcher Mann ist bereit, den Beruf aufzugeben, wenn der seine Ehe zerstören würde? Du musst verstehen, ich muss ja für Familie sorgen. Wie viele Scheidungen gibt es in unseren Reihen? Wie viele Wiederverheiratungen gibt es in unseren Reihen? Wir sprechen eine falsche Sprache. Das ist ein falsches Evangelium. Die Ehe, bis der Tod euch scheidet, ist ein Symbol der Liebe Gottes zwischen Mensch und Gemeinde und zwischen sich und der Gemeinde. Und so wollen wir das leben. Habt euch lieb und führt eine gute Ehe. Jetzt kommt natürlich mein zweiter Aspekt durch, ich bin nicht nur Buchevangelist, sondern auch Ehe- und Familienberater in der Gemeinde. Aber ihr müsst verstehen, das ist Siegel Gottes. Alles klar? Könnt ihr damit was anfangen? Also, wenn wir mit den Leuten sprechen, dann ist die dritte Engelsbotschaft auch, das Zeichen der Einheit zwischen Christus sind alle unsere Wahrheiten, die wir praktisch im Leben ausleben. Und wenn dich jemand fragt, warum trinkst du keinen Alkohol, dann weißt du, das ist ein Zeichen meiner Liebe zwischen Christus und mir. Ich werde nicht sagen, ja, weil ich keinen Alkohol trinken darf, weil in der Bibel drinnen steht, du sollst keinen Alkohol trinken. Es bringt ihm gar nichts. Wenn du ihm aber zeigst, weil ich Jesus lieb habe und weil er in diese Welt gekommen bin, ist für mich, dann kannst du zum ersten Engel kommen und ihm von dort das Evangelium bringen. Und jetzt kommt dann noch der Zorneskelch oder der Kelch der Vergebung. In der Offenbarung Kapitel 14 geht es darum, denn wer das Tier anbetet und das Bild anbetet, das Mahlzeichen trägt, und übrigens noch zum Mahlzeichen ganz kurz, das Interessante am Mahlzeichen ist ja, dass du es an der Hand und an der Stirn haben kannst. Das Siegel Gottes hingegen kannst du nur wo haben? Nur an der Stirn. Was heißt das? Die Hand steht fürs Tun, die Stirn steht fürs Wesen, fürs Denken. Ich kann also das Malzeichen des Tieres denken, indem ich so denke wie der Papst. Ich kann aber auch das tun, ohne zu denken. Und bin trotzdem Träger des Malzeichens. Versteht ihr? Aber das Malzeichen haben wir noch nicht. Erst dann, wenn das Gesetz kommt, dann wird es zum Malzeichen. Versteht ihr das? Nicht jetzt schon. Also ihr dürft nicht sagen, wenn einer heute den Sonntag feiert, dann trägt er das Malzeichen des Tieres. Völlig falsch. Erst wenn das Sonntagsgesetz, so sagt die Bibel, ganz deutlich ausgesprochen wird und du dich dann bewusst für den Sonntag entscheidest, dann nimmst du das Malzeichen. Und da werden viele dabei sein, die nicht so denken wie der Papst, wie der Amerika und wie der Spiritismus, aber sie tun es. Weil sie sagen, ja, wenn es alle machen, ich werde auch nicht dagegen stehen können. Früher war ich ein Sektierer, jetzt bin ich akzeptiert und jetzt werde ich nicht dieses wunderschöne Akzeptieren aufgeben wieder. Und ich mache mit. Dann hast du es an der Hand. Wenn du so denkst, dann hast du es an der Stirn. Das Malzeichen kannst du an der Hand auch haben. Das Siegel Gottes kannst du nur an der Stirn haben. Das heißt, einfach nur zu sagen, gut, dann halten wir halt den Sabbat, tun wir halt so, essen wir, was Christen essen, ist zu wenig. Dann bin ich noch kein Christ, weil ich das tue, was Christen tun. Ich muss es im Herzen haben. Und unser Herz ist das Gewissen. Alles klar? So, und jetzt geht es um den Zorneskelch oder um den Kelch der Vergebung. Denn wer das Bild anbetet und das Tier anbetet und das Malzeichen an die Hand oder an die Stirn nimmt, der wird vom Zorneskelch Gottes trinken müssen. Es geht um die Ewigkeit und die Frage, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Und das ist eine ernste Frage an uns und auch an die Menschen. Der Zorneskelch Gottes ist ganz klar der ewige Tod, der zweite Tod. Und der ist kein Honiglecken. Wir reden in der Gemeinde sehr wenig davon, vom zweiten Tod. Wo Gott den Menschen nach seinen Werken vergilt. Und er ist gerecht und ich bin sehr dankbar dafür. Aber wir brauchen uns keine Sorge machen, wenn wir den Kelch der Vergebung trinken. Denn Jesus hat, und das erinnere ich noch einmal an unseren zweiten Engel, diesen Kelch in Gethsemane getrunken und hat uns befreit von diesem zweiten Tod. Und deshalb trinken wir den Kelch des Abendmahles, den Kelch der Vergebung und dürfen das Paradies mit ihm erleben. Und ich wünschte mir, wenn wir uns hier auf dieser Erde nicht mehr sehen, dass wir uns wenigstens am gläsernen Meer im Himmel wieder treffen. Und ihr dann sagt, weißt du noch, wie wir da in der Scheune gesessen sind und miteinander die Offenbarung studiert haben, war das nicht eine schöne Zeit? Und ich bin so dankbar, dass wir eine so klare Botschaft haben und dass wir nicht still sein müssen. Und ich möchte euch ermutigen, entscheidet euch und führt die Menschen zur Entscheidung. Fragt sie, welche Ewigkeit möchtest du verbringen? Wo willst du die Ewigkeit verbringen? Und zeigt ihnen diese Ewigkeit, die Gott anbietet. Und jetzt möchte ich noch kurz zusammenfassen und sagen, denkt an die dreifache Engelsbotschaft. Es ist das ganze Evangelium und beginnt mit dem ersten Engel und nicht mit dem dritten Engel. Fangt nicht an, mit den Leuten über den Sabbat zu diskutieren, denn der gehört in welchen? In den dritten Engel. Also, der erste, der zweite, der dritte, das ist die gesamte Botschaft. Fangt an mit dem Wissen um Gott. Geht auf die Hingabe hin bis zur Heiligung, die dann die Folge ist. Der erste Engel spricht über die Existenz Gottes, über das Wesen Gottes, über die Offenbarung Gottes, nämlich Jesus und die Bibel, und über die Anbetung Gottes. Und wenn jemand sagt, weil du zum Beispiel jetzt in der Heiligung lebst, warum lebst du so anders? Warum trinkst du keinen Alkohol? Dann kannst du ein weiser Bibelarbeiter sein oder einer, der die Gelegenheit nicht nützt. Der weise Bibel, ich weiß nicht, ich habe euch schon erzählt, aber ich möchte euch ganz kurz erzählen, vielleicht ist es doppelt. Ich habe einen Gemeindeleiter gehabt, der war in den Bereich der oberen 10.000, die sind da zusammengesessen und haben wieder ein Dinner gehabt, ein Diner, und er hat ganz bewusst Apfelsaft genommen zum Anstoßen. Er hat nicht diskutiert, ist doch wurscht, nipp ja nur ein bisschen Alkohol. Er wollte bewusst anders sein als die anderen. Und ich habe gesagt, lebe so, dass die Leute euch fragen. Und die Nachbarin, es war eine Stadträtin, sagt ihm, hey, warum trinkst du keinen Alkohol? Und das kann dir genauso passieren. Warum bist du so anders? Jetzt könnte er diskutieren, ja weißt du, weil das, und jetzt erklärt man aus der Bibel, dass man keinen Alkohol trinken soll, das bringt nichts, die Leute können es nicht verstehen. Du musst hingehen zum ersten Engel und sie dorthin führen, dass es einen Schöpfer gibt, der möchte, dass du klar bist bei Verstand. Weißt du, dass es einen Schöpfer gibt? Er hat eine andere Antwort gegeben, er hat gesagt, aus gesundheitlichen Gründen. Ja, gut. Kann man auch sagen. Die Stadträtin war zufrieden, aber glaubt ihr, dass sich da etwas geändert hat in ihrem Leben? Nein. Und so machen wir es oft. Wir sind so versteckt, dass keiner weiß, was wirklich los ist. Und das Gewissen arbeitete in seinem Herzen und horcht auf die Stimme des Gewissens. Nach 10 Minuten war es so stark in seinem Herzen, dass er gesagt hat, ich gehe noch einmal hin zu ihr und sage ihr, warum ich wirklich keinen Alkohol trinke. Finde ich so toll. Er geht nach 10 Minuten hin, hört auf die Stimme des Gewissens und sagt, du, jetzt muss ich dir wirklich sagen, warum ich keinen Alkohol trinke. Nämlich, weil Jesus Christus der Schöpfer Himmels und der Erde ist und weil er mich vollkommen gesund haben möchte. Und ich liebe ihn und er hat mich freigemacht vom Alkohol. Aufgrund dessen, was er gesagt hat, ist sie in den Bibelkreis gekommen. Hätte er das nicht gesagt, wäre alles beim Alten geblieben. Versteht, seid Botschafter der Hoffnung in dieser Drei-Engel-Botschaft, aber nicht unbedingt gleich mit ihnen über den Sabbat diskutieren und über den Zehnten diskutieren, über diese Dinge. Wenn du am Samstag schön angezogen in die Gemeinde gehst, fragt dich ein Nachbar, wo gehen sie denn hin, sie sind so fesch heute. Ja, was wirst du sagen? Wissen Sie, der Sabbat ist der richtige Tag des Herrn. Wird das verstehen? Nein, weil er zuerst einmal den zweiten Engel verstehen muss. Aber ich werde sagen, wissen Sie, ich habe heute ein Fest, ein ganz besonderes Fest mit meinem Geliebten. Oh, haben Sie einen Hochzeitstag? Nein, ich habe keinen Hochzeitstag. Ich liebe Jesus. Haben Sie gewusst, dass Jesus Gottes Sohn ist? Na, woher? Und schon bin ich beim Thema des ersten Engels. Ich rede gar nicht mehr über den Sabbat, ich rede zuerst einmal über das Thema. Versteht ihr? Ihr könnt die Gespräche führen und leiten. Und wenn ihr weise seid, werdet ihr dort anfangen, wo der Mensch sich befindet und nicht, wo ihr euch befindet. Wenn ihr das besprecht, wo ihr euch befindet, werdet ihr ihn nicht draufbringen. Das ist so weit. Ihr müsst runter zum Menschen, so wie Jesus zu uns gekommen ist. Und das ist, was rechte Missionsarbeit bedeutet. Zweiter Engel heißt dann die babylonische Gefangenschaft. Den babylonischen Geist zu verstehen. Das Erlösungsgeschehen am Kreuz, er hat uns frei gemacht von Babylon. Wir können aus Babylon ausgehen, wir erkennen diese beiden Gesetze in unserem Leben und wir können entscheiden, welches Gesetz wirksam ist und wir dürfen uns entscheiden, zur Gemeinde der Übrigen, zum Volk der Heiligen, zum Volk der Überwinder zu gehören. Und die Folge dessen ist, weil ich Jesus mit ihm eins geworden bin, dass ich ihn liebe und aus Liebe seine Gebote halte, nicht weil ich es muss, sondern weil ich ihn lieb habe. Und weil ich den Heiligen Geist in meinem Herzen habe, seine Frucht und Gaben bekomme und dementsprechend dann auch Erweckung erlebe und den Menschen hinführen kann zum Geist, zur rechten Nachfolge. Und ich trage die Zeichen der Einheit in meinem Leben sichtbar für alle Menschen, damit sie wissen, ich bin mit Christus eins geworden und ich weiß, wo ich die Ewigkeit verbringe, nämlich im Paradies. Und das ist mein Wunsch und Gebet für euch. Ich möchte euch danken, dass ihr so viel Geduld gehabt habt, zuzuhören. Mein Herz ist voll, ich muss aber irgendwann einmal bremsen. Und ich hoffe, ihr könnt mit dem, was wir heute miteinander besprochen haben, ein bisschen was anfangen. Gibt es irgendwelche Fragen zu dem, was wir heute miteinander besprochen haben?
Also, Sie haben gesagt, dass die falsche Lehre aus Amerika kommt. Falschen Geist. Ja. Aber jetzt die Adventisten, die kommt auch, oder? Das ja, kommt auch aus Amerika. Und Propheten auch.
Ja. Dankeschön, das ist ein wertvoller Hinweis, dass nicht nur das Schlechte aus Amerika kommt, sondern auch das Gute aus Amerika kommt. Da siehst du, wie der Teufel wieder genau das Gleiche macht. Wenn das Gute aus Amerika kommt, macht er die Imitation auch aus Amerika, damit man es wieder nicht unterscheiden kann, was richtig und falsch ist. Es ist sehr gut beobachtet. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt aus Amerika alleine stammen, denn die Adventbewegung war gleichzeitig auch in Amerika und in Europa. Und von daher ist es nicht alleine nur von Amerika gekommen, sondern diese Adventbewegung, die Leute haben sich gefunden von Europa und Amerika. Das war eine besondere Wirkung des Heiligen Geistes auf der ganzen Welt. Bitte.
Es geht um etwas, was du angesprochen hast, auch die ganze Kraft im Okkultismus. Wie begegnest du jemandem, der sagt, ja, ich bin begeistert vom Granderwasser zum Beispiel? Wie würdest du damit umgehen? Weil bei mir stellt sich manchmal die Frage, ist das jetzt eindeutig falsch oder ist es richtig? Und wie soll man dazu Stellung nehmen?
Die Frage ist sehr wichtig, wie gehe ich damit um? Ein Prinzip müsste ich euch ans Herz legen. Nehmt den Leuten nichts weg, wenn ihr ihnen nichts Besseres gegeben habt. Das heißt, denk an die Frau, die da mir die Wandermadonna gezeigt hat. Ich habe nicht gleich die Madonna weggenommen. Wenn du ein kleines Kind hast, das ein großes Messer in der Hand hält, und zwar an der Schneide, was machst du? Greifst du es am Griff und sagst, gib her? Was macht das Kind? Es hält noch fester fest und du ziehst noch mehr. Ja, was glaubst du, was hier passiert? Ihr fügt nur Schmerzen zu. Wenn einer in einer Pappendeckelhütte wohnt und du sagst, du bist doch dumm, du lebst in einer Pappendeckelhütte, komm, ich baue dir ein neues Haus und nimmst ihm den Pappendeckel weg, was wird er machen? Er wird seinen Pappendeckel, wisst ihr, was ein Pappendeckel ist? Karton, okay? Wird seinen Karton festhalten, er wird ihn nicht weggeben. Lass ihn doch in seiner Kartonhütte. Bau ihm nebenbei ein schönes Haus. Er wird gerne übersiedeln. Versteht ihr? Was wir lernen müssen ist, lass ihm das Granderwasser. Zeig ihm was Besseres. Zeig ihm was Schöneres, was effektiver ist, was wirklich funktioniert. Frag ihn, warum er das Granderwasser trinkt. Ja? Frag ihn und versetz dich in das Herz des Menschen hinein. Wenn er Jesus kennenlernt als das Wasser des Lebens, dann braucht er das nicht mehr. Diskutiert nicht in der Gemeinde mit den Leuten über Schmuck. Du kommst nicht weiter. Wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass der noch in Babylon ist. Du musst zuerst einmal in Babylon erklären. Du musst ihm zuerst einmal zeigen, wie er die Freiheit in Christus erlebt. Und dann kommt das andere von selber. Denn wenn er die köstliche Perle gewonnen hat, braucht er keine Perlen mehr, um sich den Selbstwert zu erheben. Versteht ihr? Das, was die Leute heute machen, ob das das Granderwasser ist oder was auch immer es ist, es sind Krücken, um die Leere, mit zwei E, die innere Leere auszufüllen, weil sie nichts anderes haben. Wenn wir ihnen jetzt die Fülle bringen in Christus, dann brauchen sie die Krücken nicht mehr. Dann schmeißen sie sie weg. Aber nimm ihnen die Krücken nicht zuerst weg, weil dann brechen sie zusammen. Ihr müsst sie zuerst heilen und dann werden sie die Krücken wegwenden. So, noch eine generelle Frage.
Wegen dem Fleisch zum Beispiel, also ich kenne natürlich auch Sonntagschristen und sie essen eigentlich alles, was Fleisch ist. Und ich habe auch mit ihnen schon geredet und so, eben wegen dem Schweinefleisch und so weiter und dass es ja ganz klar steht, welche Tiere das man essen oder einfach ja, zum Essen verzehren kann und welche nicht, oder?
Okay.
Und nachher sind sie schon unsicher geworden.
Ja,
sie wissen nicht ganz genau mehr, was zu sagen. Und, aber sie halten noch fest, einfach am Sonntag fest.
Weißt du, es kommt darauf an, wo der Mensch steht. Und du musst als weiser, liebender Helfer, wie ein Arzt, herausfinden, wo steht denn der Mensch? Ein Arzt wird auch nicht mit Freude einfach jedem denselben Umschlag geben, weil er einfach jetzt zu viel von diesem Umschlag hat, Ichtolan oder wie auch immer diese Umschläge heißen, er wird zuerst einmal eine Diagnose stellen. Dann wird er mal fragen, wo ist der Schmerz, wie lange hast du ihn, ist er stechend, ist er ziehend, und dann wirst du schon langsam finden, welche Therapie. Wenn du mit Menschen redest und er mit dir über Schweinefleisch diskutiert, möchte ich zuerst einmal wissen, wo steht er denn? Steht er in der Erkenntnis hier, steht er in der Erkenntnis hier oder hier? Wenn er hier steht, dann werde ich mit ihm nicht darüber sprechen, dass 3. Mose 11 ein Gebot Gottes ist, weil dann hat er das Verständnis nicht, das Gebot halten zu können oder zu wollen. Ich muss dann zuerst einmal sagen, weißt du überhaupt, dass Gott der Schöpfer Himmels und der Erde ist? Bevor ich über rein und unrein rede, was der Schöpfer gemacht hat, muss ich zuerst einmal klarstellen, ist Jesus der Schöpfer? Weiß er als Schöpfer, was gut und schlecht ist? Versteht ihr? Lasst die Diskussion über rein und unrein zuerst einmal und geht hin zum ersten Engel und erklärt den Menschen, dass Jesus der Schöpfer ist. Das ist viel wichtiger, wenn er das hat und dann die Einheit mit dem Schöpfer hat. Dann wird er auch fragen, was darf ich denn essen? Das ist aber, die Reihenfolge ist wichtig. Versteht ihr? Bitte. Darum müsst ihr herausfinden, wo steht der Mensch.
Nur kurz. Haben diese Nummern 543 eine besondere Bedeutung jetzt in der Erklärung?
Dankeschön. Die haben an und für sich keine Bedeutung. Sie waren nur die Reihenfolge 1, 2, 3, 4, was man von den Engeln, die vier Teile. Aber du kannst innerhalb des Engels variieren. Ich kann auch einmal über die Anbetung zuerst reden und nicht zuerst über die Existenz Gottes. Das heißt also, diese Variation. Ach so, Innenblatt. Du bist ein Schlaucherl. Hast mich wieder ertappt. Gut, dann muss ich dir was zeigen, was diese großen Buchstaben für einen Sinn haben. Das ist, was ich mit euch besprochen habe, ein Teil eines Jüngerschaftsseminars, das ich in der Gemeinde halte mit den Täuflingen, die nach der Taufe dann auch betreut werden sollten. Und das ist mein großes Konzept, wie kommt ein Mensch zu Christus? Hier ungefähr hast du die Taufe. Und nach der Taufe ist der Mensch ein Glied am Leibe Christi. Und er ist in der Nummer 2, das heißt, er ist noch nicht ganz bei Christus, aber fast bei Christus. Er ist noch nicht ganz mit Christus zusammen, denn er ist noch kein Missionar. Der Missionar ist am nächsten zu Christus. Er ist der, der das Wort weitergibt und das, was er hat, einsetzt. Das Gemeindeglied, das getauft ist, muss zuerst einmal lernen, welche Gaben hat mir der Heiland gegeben, wie kann ich die Gaben einsetzen, damit ich sie zur Mission verwenden kann. Er muss erst seinen Platz am Leibe Christi finden, ob er ein Daumen ist, ein Zeigefinger, ein Auge oder ein Ohr. Und da muss ich ihm helfen als Prediger. Ich kann ihn nicht einfach taufen und sagen, so, jetzt bist du in der Gemeinde, friss Vogel oder stirb. Und viele sterben. So, er muss weitergeführt werden, dass er ein Missionar ist. Und ich sage euch eines, ein Gemeindeglied, das ein Missionar ist, ist ein lebendiges Glied. Alle anderen sind tot. Oder sterben in kürzester Zeit. So, und dieses Jüngerschaftsseminar, dieses Jüngerschaftsprogramm, das könnt ihr haben, das habe ich unseren lieben Meister da drüben zur Verfügung gestellt, wo ich den Geschwistern lerne, wie man wirklich ein Missionar wird. Wie man den Menschen, der ganz, ganz weit weg ist von Christus, die Stufe 7, ein Heide, zu Christus führt. Ja, aber das würde jetzt zu weit führen. Der Heide muss ein Freund werden, denn ich kann nur einen Freund zu Jesus führen. Und vom Freund wird er dann Gast, Sünder und Täufling. Und das ist der erste Engel, der zweite Engel und der dritte Engel. Das haben wir herausgenommen sozusagen, dass wir das große Konzept noch ein bisschen vor Augen haben. Okay, das würde jetzt zu weit führen, als noch genauer auszuführen. Noch irgendwelche Fragen? Dann werde ich euch noch eines zum Abschluss kurz zeigen. Mein Herz ist noch voll, aber ich muss es euch zeigen. Das bewegt mich so, weil manche auch gefragt haben. Und zwar geht es um dieses, damit ihr versteht, was Mission bedeutet. Schwester Weid sagt, wir sollten arbeiten wie Christus. Und das Zitat hat mich so bewegt aus dem kleinen Büchlein Vollendung unserer Aufgabe. Nur wer wie Christus die Menschen versucht zu erreichen, wird wahren Erfolg erzielen. Und wie hat es Christus gemacht? Schaut einmal. Er verkehrte mit ihnen als einer, der ihr Bestes wünschte. Wenn ihr Missionare sein wollt und die dreifache Engelsbotschaft als ein Engel verkündigen wollt, ist das die Motivation. Suchst du das Beste für den Menschen? Oder geht es dir nur darum, ihm die Wahrheit auf den Kopf zu schlagen? Oder zu sagen, ich mache aus dir einen Adventisten? Das ist nicht unser Ziel. Es geht darum, ihn zu Jesus zu führen. Das Beste für den Menschen zu suchen. Wenn das die Motivation ist, dann bist du ein richtiger Missionar. Das merken die Menschen. Ob, wenn du zu ihnen kommst, ob du sie bekehren möchtest oder ob du ihnen bezeugst von deiner Liebe zu Jesus. Dass du das Beste ihnen wünschst. Er half ihren Bedürfnissen ab. Er schaut in das Herz des Menschen hinein. Was braucht er? Braucht er jetzt die Wahrheit des Zehnten oder braucht er zuerst die Wahrheit, dass Jesus der Schöpfer ist? Versteht ihr? Hineinschauen. Was braucht der Mensch? Nicht unbedingt das, was ich meine, was er braucht, ist das, was er wirklich braucht. Auch nicht immer das, was er sagt, was er braucht, ist das, was er braucht. Ihr müsst hineinschauen, fragt ihn, wie geht's dir, was denkst du, was glaubst du? Bist du davon überzeugt, dass es Gott gibt? Warum wissen wir, dass es Gott gibt? Und schon bist du beim ersten Engel. Er bewies ihnen Anteilnahme, half den Bedürfnissen ab und gewann ihr Vertrauen. Und dann sagte er, folge mir nach. Erst als Freund, wo Vertrauen da ist, dann kannst du es weitermachen. Und jetzt seht ihr das Heiligtum noch einmal ein bisschen. Und schaut, das Heiligtum ist für mich ein ganz gewaltiges Thema. Auch für die Mission. Wenn du in den allerheiligsten Bereich eindringen möchtest, musst du einen Weg gehen. Und dieser Weg geht zuerst durch den Vorhof ins Heilige und ins Allerheiligste. Wenn du das Allerheiligste des Menschen erreichen möchtest, seinen Geist, wenn du in sein Gewissen dringen möchtest und den Menschen hinführen möchtest zu Jesus, musst du zuerst einmal über diesen Weg gehen, über den körperlichen Bereich. Was glaubt ihr, warum der Herr Jesus mehr geheilt hat, als gepredigt hat? Ganz einfach. Weil er zuerst die Bedürfnisse des Menschen gestillt hat, Vertrauen gewonnen hat und dann weitergegangen ist. Und deshalb sind meine Seminare, wenn ich sie halte, für den Menschen zuerst einmal Seminare, die den körperlichen Bereich betreffen, den ehelichen Bereich betreffen, den zwischenmenschlichen Bereich betreffen, Raucherentwöhnungskurse. Das ist bedürfnisorientierte Missionsarbeit. Es wird einer sagen, ja, es ist noch niemand bekehrt worden durch einen Raucherentwöhnungskurs. Oh ja. Weil im Kurs zeige ich ihm schon, dass er seelisch abhängig ist. Und er braucht seelische Hilfe. Ich komme also vom körperlichen Bereich, Rauchen aufhören, zum seelischen Bereich. Und zeige ihm, wie er seelisch stabil sein kann. Und das geht nur, wenn er geistliche Kraft hat. Und führe ihn dann weiter zum geistlichen Bereich. Und so ist die Evangelisation aufgebaut. Dass wir zuerst einmal den Menschen in seinen Bedürfnissen begegnen. Dann hören wir, was er in seinem Herzen braucht und dann führen wir ihn zu Jesus. Das ist der Weg der Bekehrung. Nein, umgekehrt, zur Bekehrung. Und jetzt bitte passt auf. Der Weg der Bekehrung ist ein umgekehrter. Die Bibel sagt uns in 1. Thessalonicher 5, dass der Geist Gottes uns durch und durch heiligen soll. Und wo beginnt die Heiligung? Im Körper? Indem ich jetzt Sojamilch trinke? Ist das Heiligung? Merkt ihr was? Manche machen es aber verkehrt. Sie meinen, wenn sie jetzt Sojamilch trinken, kein Ei mehr essen, dann sind sie heilig. Nein, überhaupt nicht. Versteht ihr? Die Heiligung geht nicht vom körperlichen Bereich zum seelischen, sondern die Heiligung geht von innen nach außen. Weil der Geist Gottes mein Herz besitzt, mein Gewissen, weil das Gewissen mein Denken, Fühlen und Wollen beherrscht, deshalb sage ich dem Körper, das ist nicht gesund. Versteht ihr das? Wenn wir das verstehen, werden wir richtig missionieren. Wir werden nicht von dem Menschen was verlangen, was er noch nicht machen kann. Und es ist so wichtig, dass wir die Leute, die wir vor uns haben, als Menschen betrachten, die wir lieb haben, so wie der Herr Jesus, er suchte ihr Bestes. Und so habe ich dann auch ein ABC des Glaubens zusammengestellt, eine Bibelstundenreihe. Draußen hinten könnt ihr sie haben, wenn ihr möchtet, um 5 Euro, Kopiebeitrag. Unkostenbeitrag, da sind alle Bibelstunden zusammengestellt auf die Basis der drei Engel. Und ihr könnt einfach nur den Leuten Bibeltexte vorlesen, mehr braucht ihr nicht machen. Nein, besser, sie sollen selber lesen Und du fragst sie nur, was liestest du? Was steht da drin? Und du fängst mit dem ersten Engel an und gehst bis zum dritten Engel. Das ist der Weg der Bekehrung. Und der Weg des Bekehrten schaut so aus, dass der Glaubende ein Verwalter ist, der mit seinen Gedanken in den Geist geht und dann dem Körper sagt, was er zu tun hat. Das heißt Heiligung und nichts anderes. Alles andere ist gesetzlich und krampf oder legalistisch und oberflächlich und extrem oder was auch immer. Und hütet euch vor allen diesen Elementen. Seid treue Nachfolger Jesu. Okay, dann zeige ich euch nur noch, was ich jetzt ein bisschen erzählt habe, kommt aus meiner Praxis in der Arbeit, wie ich mit Menschen arbeite. Ihr habt dann dort auch noch eine Meinungsumfrage. Wir sind früher immer nur mit einer Meinungsumfrage gegangen, sind Sie für den Zusammenschluss von katholisch und evangelisch? Und also irgendwo ist das eine geistliche Meinungsumfrage gewesen und viele Türen sind zugegangen. Ich habe die Meinungsumfrage ein bisschen verändert und habe zuerst einmal über den körperlichen Bereich Fragen gestellt, dann über den seelischen Bereich, um zum geistlichen Bereich zu kommen. Wer so eine Meinungsumfrage haben möchte, ihr könnt ein Beispiel nehmen, kopiert es und arbeitet einmal so, um die Leute wirklich zu erreichen. Dann sind die Türen länger offen. Wir haben auch jetzt von der Abteilung Buchevangelisation ein ganz tolles Missionsheft entwickelt in Österreich. Wir nennen das den Schriftenmissionar. Und mit diesem Heftchen gehen wir zu den Menschen und zeigen den Geschwistern, wie man Gespräche führt. Denn die Buchevangelisten arbeiten genauso, dass sie den Menschen in seinen Bedürfnissen begegnen, bis sie hinkommen zum Geist. Und es ist ganz toll, mit einfachen Gesprächen, wie man zum religiöse Entscheidungen führen kann. Und so zeigen wir unseren Geschwistern, wie man das macht. Und wir haben dieses Infoheft herausgebracht, wo eben der körperliche Bereich, der seelische Bereich und der geistliche Bereich drinnen sind und wo die Geschwister gewisse Fragen stellen und Antworten haben. Und so kommen wir ganz einfach zu Leuten, die sich entscheiden, zum Beispiel einen Raucherentwöhnungskurs zu machen oder Bibelbriefe machen zu wollen oder Gottesdienste zu besuchen oder den Hauptchannel zu hören, was auch immer es ist. Euer Buchevangelistenleiter, der Ricci Altdorfer, war so begeistert, dass er das jetzt auch in der Schweiz machen wird. Und dieses Heftchen werdet ihr jetzt dann adaptiert für die Schweiz bekommen. Ja? Also redet ihn an. Er wird gerne mit seinen Buchevangelisten zu euch kommen und euch zeigen, wie man Schriftenmissionar sein kann und über dieses Heftchen mit den Menschen ins Gespräch kommen kann und ihnen ihre Bedürfnisse herausfindet, was sie wirklich brauchen und Freund werden kann und sie weiterführen kann zu Jesus. Ja, ihr Lieben, die Zeit ist gekommen. Es war eine schöne Zeit mit euch. Ich möchte euch herzlich danken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Horcht euch noch einmal an der Kassette oder an der CD und lasst es euch verinnerlichen, denn das muss erst einmal euer Eigentum werden. Dann werdet ihr dementsprechend auch Menschen ganz anders ansprechen können. Und ich habe das erlebt aus meiner eigenen Erfahrung. Wir waren 6 Jahre lang in einem Neulandgebiet und haben dort gewirkt. Und der Heiland hat, was, da müssen wir noch ein Lied singen? Ah ja, okay. Und der Heiland hat Segen geschenkt. Wir haben eine kleine Gruppe und eine Gemeinde gründen dürfen in diesem Neulandgebiet. Und das, was ich mit euch so ein bisschen besprochen habe, kommt einfach aus der Praxis heraus. Aus dem Erleben, mit Menschen zu arbeiten. Es gibt nichts Schöneres als das. Und ich möchte euch ermutigen, jeder von euch kann mindestens einmal in der Woche einem Menschen eine Bibelstunde bringen. Ich sage euch eins, das macht euch gesund. Ihr werdet glücklich, ihr werdet kraftvoll sein. Es gibt nichts Schöneres, einen Menschen zu begleiten bis hin zu dem, dass er Jesus annimmt. Meine liebe Mutter, jetzt ist sie schon 2 Jahre gestorben, hat noch mit 80 Jahren mindestens 3-4 Leuten in der Woche Bibelstunden gegeben. Und wenn sie keinen mehr gehabt hat, hat sie gebetet und gesagt, lieber Gott, ich brauche wieder wen. Und das ist ein gefährliches Gebet. Er schickt euch gleich 2-3. Ja? Sag, lieber Heiland, zeig mir einen Menschen, der Bibelstunden haben möchte. Und dann hast du eine Gelegenheit, zum Beispiel beim Kaufhaus, bei der Kasse mit der Kassierin zu reden. Und sie sagt, oh, sie sind so anders. Sagst du, ja, hat einen speziellen Grund. Ja, wieso denn? Ja, ich habe ein Buch, nach dem ich lebe. Oh, was denn für eines? Kennen Sie das Buch der Bücher? Die meisten wissen, was das Buch der Bücher ist. Die Bibel. Haben Sie auch eine daheim? Ach nein, ich wollte schon immer eine. Darf ich eine vorbeibringen? Ich zeige Ihnen, wie man lesen kann drin. Und schon hast du Bibelstunde. Seid nicht still. Der Heiland schenkt euch die Gelegenheit. So, ich wünsche euch Gottes Segen, der Herr mit euch. Es war eine schöne Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Möge Gott uns begleiten. Und ich freue mich dann, wenn wir uns vielleicht da oder dort irgendwann einmal wiedersehen können. Unser Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diese Zeit, die wir miteinander erleben durften. Danke, dass wir eindringen dürfen in deine wunderbare Botschaft des Evangeliums, der frohen Botschaft vom Sieg. Danke, Herr Jesus, dass du der Sieger gewesen bist und dass wir dich verherrlichen dürfen, indem wir so leben mit dir und aus dir heraus, dass die Menschen erkennen, dass es Sieger gibt. Lass uns Sieger sein. Über uns selbst, über unsere Bedürfnisse, über unsere körperlichen und seelischen Probleme. Lass uns geistliche Menschen sein, die jeden Tag in den geistlichen Bereich eindringen, in das Allerheiligste und hören, was du zu sagen hast. Wir wollen gewissenhafte Menschen sein, die auf die Stimme des Gewissens hören und deinen Willen tun. Wir haben dich lieb und aus Liebe zu dir wollen wir durch deinen Geist die Gebote im Geist und in der Wahrheit halten und den Menschen zeigen, wie schön es ist, deine Nachfolger zu sein. Hab Dank für diese Botschaft, die du uns aufgetragen hast, die wir gerne hinaustragen möchten, den Menschen zu zeigen, und gib uns offene Herzen, wenn wir hinausgehen, wenn wir nicht stille sind, wenn wir den Menschen ansprechen, dass wir ihn wirklich lieben, so wie du ihn lieb hast. Und dass wir ihm aus Liebe weiterführen können. Dort begegnen, wo er steht, damit du verherrlicht wirst. So hab Dank, begleite uns, wo du uns auch hingestellt hast, in unsere Familien, an unseren Arbeitsplatz, nach Hause, wenn wir jetzt einen weiteren Weg haben. Behüte uns und bewahre uns. Und lass uns nicht still sein, deine Diener zu sein. Und hab Lob und Preis im Namen Jesu. Amen.